In this PR, we go back in time. Talking about retro games, it's a real cool vibe. Toby and Frankie, they got the knowledge to share. Podcasting about pop culture everywhere. Retro gaming stories we all can relate. From Super Mario to Sonic, old school and great. Nostalgia filling up the room like a haze. Remembering the past, those 90s glory days.
Happened to the spear arm, it's a time machine. Back to the 90s, feeling like a dream. Talking about movies, the class we adore. From Terminator to Pulp Fiction, more and more.
Tag, Freunde der gepflegten Unterhaltung und willkommen zu einer neuen Folge Spielraum der Podcast. Heute in sehr verschnupfter Variante, aber da kommt er durch, ich bin mir ziemlich sicher. Ihr seid nämlich froh, uns beiden zu hören und uns, das sind einmal ich, der Frankie, und an meiner Seite auch heute wieder der Mann, der wirklich haarkleinst nochmal das Gesetzbuch durchgegangen ist, um wirklich zu gucken, ob Pyrotechnik wirklich kein Verbrechen ist, der Tobi. Hi, grüß dich.
Jo, hi. Pyrotechnik ist übrigens kein Verbrechen. Es kommt mal drauf an, wo man die anwendet, die ganze Geschichte, aber wieder mal eine wunderschöne Begrüßung. Ja.
Geht's dir gut?
Das komplette Gesetzesbuch natürlich von links auf rechts gekrempelt, um zu sagen, so, ey, Alter, was ist denn hier los? Der Dude an dem Balkon, der sagt, Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen, den glaube ich nicht.
Ja? Das schauen wir einmal nach.
Da schauen wir einmal nach. Der Typ mit dem Überbiss und dem ostdeutschen Akzent, dem vertraue ich nicht. So, da gucken wir einfach mal. Ja, also gute Begrüßung. Mir geht's ganz gut. Ich bin halt der Grund, weshalb der Podcast mal wieder nicht pünktlich erscheint, weil mich hat das Fieber und die Männergrippe heimgesucht. Ich hatte wirklich Fieber und ich war auch ziemlich krank. Die Stimme ist immer noch nicht zu 100% da, aber ich reiß mich so ein bisschen zusammen. Wir kriegen das auf jeden Fall schon hin, ja.
Ja, wir waren ja beide so ein bisschen also ich hatte mich hat es letzte Woche auch erwischt und also mich hätte man wirklich nicht anhören können. Ich glaube, ich bin auch heute noch eine halbe Zumutung, aber wir wollen liefern und deswegen tun wir dies auch. So, und heute mit einer schönen Bullshit Brothers Folge, würde ich sagen. Locker easy.
Ja, genau, da starten wir einfach mal mit rein und haben bestimmt ganz die Bullshit zu erzählen. Nee, schon vor der Aufnahme haben wir ja so ein bisschen gequatscht, aber während der Aufnahme haben wir bestimmt ganz, ganz viele Themen zu besprechen, die auf jeden Fall bestens in eine Bullshit Brothers Folge passen. Mein Gott, was ein Zungenbrecher.
Ja. Haben wir bestimmt auf jeden Fall. Du warst vor allen Dingen gerade schon so schön emotional. Irgendwie so möchte ich dich eigentlich erleben in Bullshit Brothers Folgen, so etwas wütend. Ich möchte dich so leicht etwas, wütend.
Etwas wütender. Das Problem ist halt, ich würde jetzt ohne Scheiß, ne, also wenn ich jetzt wirklich komplett anonym wäre, ja, also wirklich komplett, wenn man sich ja Mühe gibt, dann kann man da in irgendeiner Weise rausfinden, so wer ich bin, ne, aber wenn das jetzt wirklich absolut super anonym wäre, dann hätte ich diesen Rant, den ich gerade hatte, auch wirklich gerne online mit dir und den Zuhörern geteilt.
Aber ich merke am Ausschlag schon wieder, dass du schon wieder gesänftigter bist. Deine Stimme ist schon wieder leiser und regulierter.
Jetzt im Ernst?
Ja.
Nein, das kann doch nicht sein.
Guck so, mal,
jetzt, wenn
so
ich jetzt rede. Aber ich will das nicht im roten Bereich sehen. Das Problem ist, ich habe nachher am Ende das Endprodukt. Und das ist nachher scheiße.
Und den Leuten ist aufgefallen, dass du leiser bist als ich und jetzt wirke ich wie so ein
Schreihals. Ja, und jetzt ist aber vorbei. Jetzt sag ich mal was. Ich habe gerade gesagt, ich habe gesagt, Junge, lass eben ein paar Sekunden reden, ja. Ich erzähle irgendwas, du erzählst irgendwas. Ich bin jetzt derjenige, der dich an den Pranger stellt. Lass eine Minute aufnehmen, weil ich mag das halt auch einfach nicht, wenn der Pegel, wenn ich halt ein bisschen lauter werde, so wie jetzt zum Beispiel, dass er in den roten Bereich geht, das ist nicht gut. Ja?
Da guck nicht hin,
aber
du klingst zumindest laut.
Ich kling zumindest laut, ja, okay, das heißt, gar kein Problem, ich muss einfach die restliche Folge, muss ich halt einfach schreien, bin ich eh gut drin. Mag ich halt. Ich bin auf jeden Fall der emotionalere Part von uns beiden. So. Ich raste halt immer ganz gerne aus. So.
Ich bin die Ruhe selbst.
Ja, absolut. Du bist der Profi.
Außer zuletzt beim Fußball gucken wieder. Wir sind ja mitten in der EM, können wir ja auch mal erwähnen hier. Das ist ja quasi unsere EM-Folge. Wir stecken mittendrin, in zwei Tagen beginnt das Viertelfinale. Aber du bist ja kein Fußball-Hooligan, aber Turniere guckst du ja auch ein bisschen, ne?
Ja, doch, klar. Also die deutschen Spiele gucke ich auf jeden Fall. Ich habe da auch so ein paar Fragen. Ich kann sogar sagen, dass ich die ein... Also ich habe eine ganz, ganz große Frage, die ich
stell dir jetzt stellen will. Ich bin ein Experte. Expertise ist ja vorhanden.
Das stimmt. Also Fußball, was Fußball und Basketball angeht, also da kann ja, glaube ich, keiner das Wasser reichen. Ich schon gar nicht, nicht ansatzweise. Ich weiß mittlerweile, was Abseits ist. So. Und was ich aber nicht verstehe, jetzt mal ohne Scheiß. So, ja. Okay, guck mal, du bist jetzt halt Team A und du spielst gegen Team B, okay? Und Team A schießt auf das Tor, okay? Ja. Und der Torwart hält den Ball. Und dann denke ich mir so als absoluter Laie, du hast die Pille in der Hand, dann schießt das scheiß Ding einfach in den gegnerischen Raum, so weit wie möglich nach vorne. Ne? Damit man halt auch so schnell wie möglich ein Tor generieren kann. Und das machen manchmal die Fußballspieler nicht und das verstehe ich nicht.
Also weißt du, was ich meine? Du verstehst nicht, warum immer, der Torwart da Dinge nicht sinnlos nach vorne bolzt.
Ja klar, immer weiter nach vorne, weit nach vorne, weg damit. Und teilweise, dann lässt er die Pille fallen und dann schießt er die irgendwie 5 Meter zu dem nächsten. Dann denke ich mir so, Alter, ihr seid ja noch in dem, nennt man halt Strafraum, in einem eigenen Strafraum, ist doch glaube ich so, ne? Mhm. Weg damit, immer weg. Zum anderen Tor hin.
Das aber die Frage ist ja leicht beantwortet. Sowas nennt man Taktik und Spielaufbau. Wenn du den Ball einfach nach vorne bolst, wartet da eine Viererkette, eine Dreier-, Vierer- oder vielleicht Fünferkette der gegnerischen Abwehrreihe drauf, den Ball abzufangen. Und du hast dann sofort den Ballverlust generiert und musst sofort wieder auf Gegenpressing umsteigen. Das macht ja wirklich keinen Sinn. Stattdessen schaust du ja, also es ist ja nicht so, dass der Torwart üblicherweise nur den Ball 5 Meter vor sich den nächstgelegenen Abwehrspieler zupasst. Die bolzen ja schon oft in Mitte des Spielfeldes. Dort wartet dann meistens irgendein spielerischer Taktgeber, der den nächsten Pass oder die nächste Angriffsstaffette einleitet. Also das sind ja oft eingeübte Spielmechanismen. Ne?
Also. Ja. Keine Ahnung, Alter. Alles Loser. Die sollen mich mal als Trainer da reinstellen, dann will ich da mal ein bisschen aufmischen. Das heißt, wenn der Torwart die Pille hat, dann wird das Ding einfach nach vorne geschossen und alle Idioten müssen halt einfach in das gegnerische Tor reinlaufen und dann läuft das. Man sieht das ja schon kommen, so, okay, da schießt jemand auf das Tor, der Torwart hält das. Dann vergeht ja auch eine gewisse Zeit und dann müssen alle in die entgegengesetzte Richtung laufen und dann kann der das Ding volle Kanüle nach hinten schießen. So. Keine Ahnung, warum die ganzen Trainer da nicht raffen. Ich glaube, ich muss die mal so ein bisschen unterrichten. So. Nein, ich habe wirklich keine Ahnung von Fußball.
Das ist einfach nur das ist jetzt den Leuten auch klar und dass sie jetzt hier auch nicht mehr groß was erwarten können zu dem Thema.
Nein, was Fußball angeht nicht. Aber ich gucke das wirklich gerne, ja?
Hast du denn was von, wir haben ja eine Heim-EM, hast du denn was davon mitbekommen? Also ich meine jetzt nicht damit, dass du hier auf den Dienst lang nach Straßenwald mitbekommen hast, aber wie empfandest du denn so im Social-Media-Bereich und sowas? Man hat ja jetzt da jetzt vieles gesehen, die ganzen Fangruppen der einzelnen Nationen. Fandest du das so als Laie? Empfandest du, dass das irgendwie so andere Wochen hier gerade sind, so in Deutschland, auch so stimmungsmäßig, abgesehen von der ganzen politischen Lage, die will ich jetzt gar nicht mit reinnehmen, aber so zwischenmenschlich, hast du da was festgestellt?
Ja, aber dann wären wir doch politisch, wenn ich jetzt darüber rede, oder nicht?
Eigentlich nicht. Also nicht so, wie worauf ich jetzt hinaus wollte. Ich wollte also auf den Saxophon raus. Ich wollte auf die schottischen Fans, auf den neuen holländischen Gesang, nach links, nach rechts raus.
Das habe ich gesehen. Das fand ich toll. Das habe ich auf Twitter gesehen tatsächlich. Ja. Hier nach links, nach rechts und so. Die Holländer haben wirklich absolut abgerissen. Das fand ich ganz, 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 ganz toll. Das war wirklich sehr, sehr schön zu sehen. Patriotismus ist es ja im Grunde genommen, aber ich sag's halt einfach, ist ja jetzt nichts Schlimmes, diesen Stolz, ey, yo, wir sind die Holländer und wir mischen jetzt richtig auf, ja, und wir halten zusammen und haben richtig Bock und dieses nach links und nach rechts und so, dieser ist ja irgendwie so ein Lied, keine Ahnung. Das fand ich schon wirklich sehr, 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 sehr cool, ja.
Die sind halt völlig ausgeflippt. Ich find's krass, da gibt's ja vor den Spielen der Holländer haben sie das fast in jeder Stadt dann gemacht und dann gibt es die Videos davon und das basiert ja auf irgendeinem Mallorca, also holländischen Mallorca-Hit, also irgendein Dude singt das da. Ich finde es krass, diese Choreo, die daraus entsteht. Diese Videos sind ja dann so, dass du siehst, dass das eine kilometerweit nach hinten verlaufende Straße ist, die voll orange ist, ja, weil da weiß ich nicht, wie viele hunderte Leute stehen, die absolut choreografisch gleich dann nach links und rechts gehen. Ich finde das total faszinierend, dass das überhaupt funktioniert. Also ich meine, davon ist ja mindestens die Hälfte rotzevoll.
Ja.
Also, dass da keiner übertrampelt wird, also dass da Leute sterben, das sieht schon irgendwie faszinierend aus, dass die jetzt so geil hinbekommen.
Ist wirklich cool, fand ich auch cool. Die haben halt ich hab mehrere Videos gesehen, wo die halt ganz, ganz weit, wahrscheinlich mit einer Drohne von oben gefilmt haben. Und diese ganze Menschenmasse wandert nach links und dann wandert die nach rechts und so. Und gibt auch so ganz, ganz coole Videos, wo irgendwie die Leute halt einfach feiern. So, ne, das war halt einfach toll, ne?
Es hat sich sogar eine schottisch-deutsche Freundschaft entwickelt. Die schottischen Fans und die deutschen Fans haben sich so in den letzten zwei Wochen dann so richtig dicke hier angefreundet und da gibt es jetzt auch eine Petition darüber, dass Schottland und Deutschland jedes Jahr jetzt ein Freundschaftsspiel abhalten soll, damit sich die Fangruppen treffen können. Fand ich richtig süß, süße Story irgendwie.
Fand
so.
Ich
die
auch
Schotten
süß.
Und die Deutschen finde ich irgendwie witzig. Ja.
Genau, das habe ich auch mitbekommen, ne? Also beide feierwütig und so und diese Petition, die habe ich halt auch, war glaube ich auch auf Twitter, ach, man sagt ja jetzt nicht Twitter, man sagt ja X, ja, ich sag trotzdem Twitter, habe ich auch.
Elon.
Fick dich Elon, so, das ist jetzt Twitter hier, so, enteignet ihn, so, Alerta, keine Ahnung, so, auf jeden Fall, fand ich auch cool, ne, wir machen Freundschaftsspiele und so und Also im Grunde genommen, viele, viele schimpfen ja darüber so, ha, wir Deutschen, wir zeigen keinen Nationalstolz und keine Flaggen und so weiter. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir persönlich jetzt auch aufgefallen, aber mir geht es halt per se nicht darum, mir geht es halt einfach darum, dass wir eine tolle, tolle EM haben im Vergleich zu, keine Ahnung, da war doch die WM in Katar, ne?
Ja, ja.
Keine Ahnung. Das war natürlich absoluter Blödsinn und jetzt sieht man halt einfach so, hey, das passt eher. Nee, also irgendwelche.
Ja, diese Debatte über dieses Stolz sein und Flagge zeigen. Wollt ihr jetzt alle, dass ich jetzt so eine scheiß Fahne hier aus dem Fenster halt oder da meine Autospiegel da wieder irgendwie mit so einem Kondom da überstülpe?
Ja, aber ein Unterschied zu merken.
Ja,
es ist,
aber.
Also jetzt wertungsfrei. Wertung, es ist ein Unterschied zu merken. Ja?
Zu was?
Also, weiß nicht, zur war das EM oder WM in ein paar Jahre davor? Man sieht weniger. Also, das
du meinst fällt wahrscheinlich
mir
jetzt im Vergleich zu den Bildern von 2006?
Ja, genau. Macht mir jetzt persönlich nicht viel aus. So, macht das halt, zeigt eine Flagge, ist okay. Also, mir egal. Ich habe jetzt auch privat keine Deutschlandflagge hier hängen. Also, macht es oder macht es nicht. Mir fällt es natürlich auch auf, es ist weniger. Aber daraus könnte man jetzt einen politischen
Aber andererseits hast du jeden Tag tausende von Leuten, die Deutschland-Trikots jetzt hier tragen, so die sie sonst nicht tragen. Also ich weiß nicht.
Ja, genau. Also ich finde, das ist ein bisschen Erbsenzählerei. Und ich glaube, jeder kann für sich selber entscheiden, hänge ich mir jetzt eine Flagge ans Auto oder nicht. Ja. So, weißt du, wie ich meine? Nee, wenn Leute halt sagen, und mir fällt es auf, es wird weniger, dann kann ich sagen, so aus meiner Sicht, ja, ist halt weniger. Jo. Trotzdem versammeln sich die ganzen Menschen vor dem Fernseher und die Einschaltquoten sagen ja auch, ja, die Leute sind halt interessiert und die gucken trotzdem Fußball. Mich würde halt wirklich mal interessieren, gucken die Leute mehr Fußball jetzt bei der WM, also gerade die Deutschen, als zu der Zeit der WM in Katar? Das würde mich tatsächlich interessieren.
Naja, wir vielleicht jetzt schon, weil es eine Heim-EM ist, ne? Also, ja, würde ich schon behaupten, ja. Das heißt, wir gucken mehr Fußball. Wir gucken ja schon allein mehr Fußball, weil wir jetzt mehr Spiele zu gucken haben, weil die Deutschen schon jetzt weiter sind, als wir es bei der WM in Katar waren. Ne? Und sobald ja natürlich die eigene Nation ausscheidet, kommt ja so eine gewisse Verdrossenheit gegenüber dem Turnier, logischerweise. Und dann gucken nur noch die Hardcore-Fußballfans, die halt jedes Spiel gucken würden. Was ich dann auch tue, ehrlicherweise. Aber gut, Katar ist natürlich jetzt ein schlechtes Beispiel. Man muss jetzt auch sagen, mit der WM in Katar und der WM in Russland 2018 waren das generell so zwei Turniere, die ja in Ländern ausgetragen wurden, wo Fußball halt nicht so ein Kulturgut ist wie jetzt hier in Deutschland. Ne?
Genau, und deshalb finde ich das cool. Das ist ja gerade, ich finde, eine EM und eine WM sollte in Ländern ausgetragen werden, wo halt, ja, Fußball halt wirklich Kultur ist, wie man jetzt gerade auch in Deutschland sieht. Die Holländer drehen durch, ne, dann gibt es da irgendwie die Iren und Engländer und was weiß ich, was da alles gibt. Also das passt schon mehr. Ich finde halt Katar, das passt nicht zu Fußball, so, weißt du. Also, Fußball wird auch nicht zu USA passen, so.
Da war die WM 94 zum Beispiel und das war ein ganz geiles Turnier tatsächlich. Also es hat hier verschiedene Faktoren. Also klar ist es schon irgendwie geil, wenn, wie gesagt, der Sport an sich sehr tief verwurzelt in dem jeweiligen Land ist, dann macht das natürlich mehr Spaß. So. Und jetzt ist es natürlich ein romantischer Traum zu glauben, ja, dann wären halt nur noch Deutschland, weiß nicht, Spanien, Frankreich, England, Brasilien, Argentinien die WMs austragen. Aber ich kann natürlich auch schon verstehen, dass du sagst, du willst andere Märkte erobern. Und es hat ja auch durchaus anders funktioniert schon. Ja? Ich fand zum Beispiel, und da kann man bestimmt über diese Vuvuzela streiten oder sowas, aber zum Beispiel die WM 2010 in Südafrika war zum Beispiel auch ein ganz geiles Turnier und sehr freundschaftliches gehaltenes Turnier. Und dann klammern wir mal diese ganzen Vorgeschichten aus, denn wir müssen natürlich auch klar sein, jedes Land, das zuvor nicht schon eine gewisse sportliche Infrastruktur mitbringt, dann eine WM oder so ein Turnier zugeschustert bekommt und dann in die bauliche Phase reingeht. Ja, das ist alles natürlich einerseits mit sehr viel Ressourcen Verschwendung geht das mit einher, ja. Also da werden Stadien für Gelder gebaut, die danach nie wieder benutzt werden, die natürlich in sowas wie in Deutschland jetzt vorhanden schon sind. Also wir haben einfach unsere 5 größten Stadien genommen und here we go, so, ja. Und haben eine halbwegs funktionierende Infrastruktur. Ja, jetzt weiß ich nicht, gab es dann Meckerei über verspätete Züge und bla bla bla. Junge, wir haben schon in Länder ausgetragen, da gibt keine Züge. Also, ja, so. Und dann natürlich auch das Thema, diese ganze Vorbereitung, ja, wer baut denn diese Stadien? Ah, irgendwelche Menschen, die da eingeschleust werden und für einen Hungerlohn ackern und vielleicht sterben, ja. Das gab es in Südafrika, das gab es 2014 in Brasilien, das gab es jetzt vor Katar. Das muss man schon mit reinnehmen. Andererseits, das, wenn man jetzt nur das Turnier betrachtet, da ist es wirklich eine Stimmungsfrage. Und da hast du zum Beispiel gemerkt, dass du in Südafrika 2010 einfach eine Bevölkerung hattest, die wirklich Bock darauf hatte. So die, ne, die Südafrikaner sind alle völlig durchgesehen, auch sehr, sehr emotional dabei gewesen. Ne? Und dann macht das da Bock. In Katar war es so, da haben sie ja ganz viele Fangruppen irgendwie so irgendwelche Kataris gekauft, die sagen so, hier sind 20 Kataris, ihr kriegt jetzt hier 20 Deutschland-Trikots an eine Fahne und dann schwenkt ihr die vor der Kamera und somit zeigen wir, dass hier große Stimmung ist. Das ist natürlich schon schwer gewesen und sowas brauchst du quasi alles jetzt nicht, wenn du sagst, das Turnier findet in Deutschland oder ich glaube die nächste EM ist in England und Irland oder sowas, UK und Ireland.
Ja, passt ja auch. Ist auch super.
So, du hast da Stadien, du hast da Infrastrukturen und du hast da natürlich eine Bevölkerung, die diesen Sport liebt. Das sind die drei größten Faktoren und dann here we go. So, da brauchst du nicht mehr viel an. Also da brauchst du keine Angst zu haben, dass ein Turnier in die Hose geht, was Stimmung und was irgendwie Emotionen angeht.
Ja, ich finde halt einfach, eine WM gehört halt einfach in solche Länder. Man kann natürlich auch, neue Sachen ausprobieren, klar. Aber, ja, Katar, ach komm, ey, weißt du was, ich habe einfach keine Ahnung davon, ich gucke mir den Scheiß einfach an, ich bin glücklich, ich finde die Stimmung ist gut, das freut mich, anscheinend vorgestern, die Türkei hat, glaube ich, gewonnen, kann das sein?
Also gestern Abend gegen Österreich, ja.
Ja, genau, deshalb konnte ich auch nicht schlafen, weil alle gehupt haben. Ja, ich saß da vor dem Fernseher und ich gucke halt nur die Deutschlandspiele, also ich bin so ein wirklicher Dude, der keine Ahnung hat und wirklich dann nur Deutschland-Spiele guckt und wusste halt gar nicht, dass in irgendeiner Weise die Türkei spielt und ich sitze so vor der Glotze und ich denke so, wer hupt denn da? Warum hupt das denn so lange? Warum hupen denn so viele? Ja, die Türken, die haben anscheinend gewonnen und die sind ja bekannt dafür, dass sie hupen. Das finde ich toll, ja. Die sind halt happy und machen da halt Party, finde ich cool. Ja. Fand ich halt irgendwie nur lustig, dass ich halt so direkt gedacht habe, so, okay, hat das was mit Fußball zu tun oder ist das nur eine Hochzeit? Nee.
Man weiß es nicht.
Und dann habe ich halt im Internet nachgeguckt, ah, okay, dann ergibt das natürlich Sinn. Das finde ich schön. Ich finde das echt toll, wenn halt eine Mannschaft gewinnt und die Leute halt auf die Straße gehen und sich freuen und jubeln und toll. Und ja, das ist klasse, finde ich toll. Man soll sich natürlich nicht auf die Fresse hauen, ne? Also dann wird es halt auch irgendwie primitiv und dumm, Freude und ein bisschen durchdrehen, ne? ein bisschen Flagge zeigen und sagen so, ja, wir haben gewonnen und auch ein paar blöde Sprüche so dem Gegner gegenüber, ist völlig, völlig okay, ich glaube, das gehört auch zu Fußball. Ne?
Und natürlich vom Balkon Pyrotechnik schreien.
Ja, und dann, wenn alles gelaufen ist, ne, dann halt vom Balkon halt Pyrotechnik schreien oder auch mitten im Stadion. Das geht natürlich auch.
Der Bro ist ja, der ist jetzt auf Malle aktiv, ne?
Ach, der ist jetzt auf Malle? Also ich kenne den halt nur von Instagram tatsächlich. Wahrscheinlich ist er auf TikTok noch erfolgreicher. der ist ja irgendwie bei dem Account Spiele Wetten Online oder sowas, da habe ich den immer nur gesehen. Immer wenn okay. ich das Video gesehen habe, bin ich auf einen Account geklickt und da stand irgendwie irgendwas mit Wetten. Nee, aber ja, also, war halt nicht der
Bro hat mit den Videos, glaube ich, selber einfach angefangen. Also wir reden über diesen Balkon-Ultra, um mal jetzt kurz noch das Thema
ja, wir haben über Pyrotechnik geredet, ich glaube, das weiß jetzt jeder.
Ja, genau. Über diesen mittlerweile berühmten Balkon-Ultra. Ja, ein hohnormaler Dude irgendwie, der, glaube ich, dann mit so Videos anfing, dass er halt von seinem Balkon in quasi schreien tut, aber gar nicht schreit, was ja schon irgendwie so unangenehm ist, ne? Also er gestikuliert ja, er wäre gerade im Stadion und schreit da von seinem Balkon runter, schreit aber gar nicht, sondern man merkt so richtig, wie er da so eine Stimmenlautstärke aufsetzt, so von, das dürfen die Nachbarn jetzt aber auch nicht so richtig hören, ne?
Ja, ja.
Witzig. Ja, und dann fing das so an, dass er da halt so ein paar Stadiongesänge gebrüllt hat und unter anderem halt natürlich auch den Klassiker Pyrotechnik ist kein Verbrechen. Ja, und wirkt dabei, sagen wir mal, wie der Durchschnittsassi, so in diesen Videos, das muss man dann schon mal sagen. Ja. Das hat er ja schon, also den gibt es ja schon seit 2-3 Jahren oder so, macht er diese Videos. Und ich weiß gar nicht, ob das was mit der EM zu tun hatte und so diesem generellen, dieser generellen Offenheit gegenüber dem Thema Fußball dann gerade, aber irgendwie so in den letzten Monaten wurde der Dude dann quasi nochmal neu entdeckt und er und seine Videos. Und irgendein anderer Social-Media-Dude, dessen Name ich gerade vergessen habe, immer Mark Eggers oder so heißt der? Naja, der hat den jetzt auf jeden Fall vor kurzem...
Ja?
Ja, genau, der hat den vor kurzem...
Das ist dieser Vollidiot, der auf Malle halt rumschillt, ja, irgendwelche Leute... Blöd.
Wenn du mich auch weitererzählen lässt, dann
will ich... Den kann ich ja auch nicht leiden, ne?
So, der hat sich den Typen geschnappt...
Was ein Arschloch.
Und hat den quasi mit nach Malle genommen und aus Pyrotechnik ist kein Verbrechen dann quasi so einen Malle-Song gemacht. So,
ja, war klar.
Und... ich dachte dann als erstes, als ich davon so gelesen hatte, dachte ich so, ja, okay. Also mit dem Assi jetzt hier noch breiter öffentlich irgendwas vor, also du hast es gerade schon gesagt, der hat halt so einen Ostakzent, einen Überbiss. Also der wirkt wirklich wie aus RTL 2 16.35 Uhr rausgezogen. So, ja?
Ja.
Und dann hast du natürlich so deine Vorurteile und dann dachtest du, was will, jetzt schleppt er den Assi mit nach, weil das kann doch nicht wahr sein. Stellt sich raus. Dann hatte ich erst so Kommentare darunter gelesen, die dann sagen, dieser Mark Eggers, der wird den ausnutzen und damit das schnelle Geld machen wollen, was vielleicht auch irgendwo stimmt, keine Ahnung.
Natürlich, das ist Mark Eggers, klar.
Aber auf jeden Fall dachte ich auch, dieser Vollassi, was macht der dann? So, jetzt ist es aber so, ich musste wirklich dann leider ein bisschen zurückrudern, so in meiner Beurteilung über diesen Balkon Ultra. Ich hatte dann nämlich von dem, gab es dann so ein paar Interviews, ne? Kann man auch so verschiedene Reels und TikTok-Videos und bla bla bla, gibt es so ein paar kleine Interviews mit ihm und zeigt sich, dieser Typ ist ein richtig sympathischer, netter Kerl, so der das Herz so richtig am rechten Fleck hat. Beispiel, man könnte jetzt relativ nach 2-3 Videos von ihm könnte man relativ schnell die Annahme haben, ja, der ist schon relativ arbeitslos.
mein Gott, Junge!
Da bezahlen werden die gestopften Kippen auch vom Amt gezahlt. So, ne? Stellt sich raus, nee, überhaupt nicht. Vollzeitarbeitskraft und zwar examinierter Altenpfleger. Ja? So. Einfach ein richtig schöner, sozialer, angenehmer Beruf, der, also, weißt du, den ganzen Tag kümmert er sich wirklich einfach um alte Leute, ist ein richtig korrekter Dude, ja? So, da dachte ich schon, ja, okay, so, man fühlt sich ja dann erwischt, wie man denkt, ich wusste schon immer, dass er bestimmt ein guter ist, so, ja, klar. Und dann habe ich ein Interview gesehen, da saß er neben Mark Eggers irgendwo auf Malle und da wurde er gefragt, wie er sich denn jetzt gerade so fühlt und er einfach, ich bin voll aufgeregt, wie hätte ich denn erahnen können, dass ich mal irgendwann hier sitze. Richtig reflektiert sagt er einfach, dass er einfach nervös ist und gar nicht richtig so, ne, richtig süß und nett. Man dachte so, ne. Und dann gab es noch ein drittes Video von ihm und dann war völlig vorbei. Da wurde er dann einfach interviewt und jetzt hat er irgendwie schon diesen Hit aufgenommen und auf Spotify läuft dieser Hit schon ganz gut, ne, und hat damit auch schon ein bisschen Kohle und Geld gemacht und dann wurde er halt gefragt, was macht er jetzt so damit und ne, wie geht er jetzt so mit diesem Fame um und da sagt er einfach nur ganz trocken irgendwie, ich bin einfach nur dankbar. Ich bin einfach irgendwie nur dankbar und man sollte, und dann fängt er richtig an zu philosophieren, man sollte einfach für die kleinen Dinge dankbar sein. Und dann fing er auf einmal mit der Geschichte seiner Mutter an, die irgendwie sehr früh verstorben ist an Krebs und dass man einfach diesen Moment leben muss, weil man nie weiß, wann das Leben zu Ende ist und dann zeigt er ein Tattoo für seine Mutter und du denkst einfach, also richtig gut reflektiert, ja. Du merkst so richtig völlig bodenständig, ja. Der weiß so richtig zu schätzen, dass das jetzt, also du merkst, er weiß, dass das jetzt gerade einfach eine ganz kurze Phase sein wird, ja, die er mitnimmt, ja, die er ausnutzt, ne, nicht ausnutzen als negativen Begriff, sondern er nutzt das jetzt, diese Erfahrung zu sammeln, ja, und er weiß genau, glaube ich auch, dass das nicht lange anhält, ne, und dass er das jetzt einfach genießt und er weiß um diese Dankbarkeit und total interessant und du denkst, ah ja, okay, der ist ein ganz lieber Kerl, ja, der einen ganz tollen sozialen Beruf ausübt, der total reflektiert ist, der eine familiäre, schwere Vorgeschichte hat, der früh seine Mutter verloren hat, ja, und trotzdem weiß, wofür man dankbar zu sein hat und was nicht. Und zack, hat man sich richtig dabei erwischt, wie man viel zu früh dachte, dass das einfach ein Vollassi ist und der Typ einfach ein korrekter Dude ist, so der einfach komplett die Menschheit durchgespielt hat, so das Menschlichsein.
Ja, finde ich gerade, du hast gerade eben so Kurve bekommen, aber da wollte ich gerade auch ansprechen. Ich bin ja jetzt nicht irgendwie besser als du. Ist es nicht krass, wie schnell man über Leute urteilt? So, du siehst halt einfach ein Video von irgendeinem, dann siehst du noch ein zweites und dann denkst du dir halt so, oder ich denke mir das halt auch so, ja, guck mal da, der typische Primitivling mit dem Ossi-Akzent, der halt irgendwelche blöden Parolen da halt rausspricht. Man verurteilt sofort. Das ist schon irgendwie, also ich kann nur von mir reden, das ist schon irgendwie abartig so ein bisschen. Ne? Also ich habe das auch alles gesehen und dachte mir so, wow, hä? Schon irgendwie eklig, dass ich über Leute so urteile. Auch wenn ich das nicht unbedingt in die Kommentare schreibe, aber ich denke mir ja halt so meinen Teil. Ne? Ja, guck mal da, der primitive Ossi, der hängt da auf dem Balkon. Irgendwelche blöden Parolen, ja, komm, ist ein lustiger Ohrwurm, aber der ist halt einfach so, ne? Weißt du, wie ich meine? Ist ziemlich ehrlich von mir formuliert, aber wir können ja auch andere Leute nehmen, ne?
Wir haben ja im Vorfeld ein bisschen über Hans Entertainment gesprochen, der jetzt auch ein neues Video draußen, also nicht er, sondern Aaron Troschke, auch bekannter YouTuber, hat mit ihm ein jetzt millionenfach geklicktes Interview geführt, einige Jahre nach seinem großen Hype Hans Entertainment. Man kennt es noch, oder Leute, die so, ja, so rund um Ende 20, Anfang 30 sind, werden diesen Hype um Hans Entertainment vor, ja, gut 10 Jahren mitbekommen haben. Der hat ein schönes Interview mit dem für ein sehr interessantes Video, was in die ähnliche Kerbe ja geht. Und wir haben uns ja schon darüber unterhalten, dass wir uns auch da erwischt haben, wo wir gemerkt haben, ah, fuck, man darf nicht vergessen, dass bei Social Media hinter diesen kleinen 90-Sekunden-Videos immer noch ganz andere Geschichten und ganz andere Menschen hinterstecken können, als das, was wir in diesen 90 Sekunden sehen. Ne?
Ja, absolut. Also wir reden ja immer darüber so, hör mal, was hast du gesehen, was hast du gesehen? Ne, das ist ja auch eine Rubrik bei unserem Podcast. Das will ich nur ganz, ganz kurz anschneiden. Ob ich mir jetzt damit Freunde mache, weiß ich nicht. Ich sag's aber einfach trotzdem. Du bist da, glaube ich, nicht so im Thema drin. Ich bin ja immer so einer, der viel YouTube konsumiert, ne, und auch in diesem YouTube-Beef-Game immer drin ist. Das ist so ein bisschen Gossip, so finde ich halt immer ziemlich interessant. Mir ist das auch aufgefallen, das passt gerade perfekt tatsächlich zu diesem Casino-Streamer Skurrows, ja. Alle großen Streamer und auch YouTuber sind halt auf ihn losgegangen und auch diese Family-Friendly-Bubble, die hat halt immer nur auf ihn geschossen und immer nur gesagt, ja, dem können wir nicht glauben, was der da erzählt, weil er ist ja halt Skurrows, ne. Und dann habe ich mich mit dieser Person halt einfach mal beschäftigt und muss sagen so, ja, also alles, was der da halt von sich gibt, da gehe ich halt auch nicht mit d'accord, aber ja, man schert schon alles über einen Haufen und nur weil er Casino-Streamer ist zum Beispiel, heißt das nicht, dass er in allen Gegebenheiten immer schuld ist, ja. Das hat mir auch so ein bisschen die Augen geöffnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein Thema, da bist du, glaube ich, gar nicht so, wahrscheinlich auch die Zuhörer nicht, aber ne, da wurden halt Vorwürfe getätigt, die halt einfach Quatsch sind oder wurde halt einfach es wurde halt einfach pauschalisiert, es wurde halt einfach gesagt so, ja, das kann nicht stimmen, weil er das sagt. Und das ist falsch. Und weißt du, auf was ich hinaus möchte? Weißt du, was ich meine? Ja, oder?
Ich verstehe.
Ne? Und deshalb habe ich mich halt einfach mit dieser Person mal beschäftigt, war auch im Livestream dabei und so und habe halt mir den ganzen Scheiß angeguckt, wie er halt auch diese Family-Friendly-Bubble komplett auseinandernimmt mit Fakten. Und da muss ich so sagen, so hey, da muss ich echt mal zurückrudern. Das hat mir echt die Augen geöffnet. Ne? Nur weil man etwas nicht mag, weil er vielleicht einen Content macht, den ich halt selber auch nicht gut finde, heißt das nicht, dass man ihn für alle Sachen beschuldigen kann, dass er auch immer schuld ist. Man gibt ihn, das sagen die Leute halt auch, das sagen ganz, ganz große Influencer, sagen halt, ja, kann ja nicht anders sein, weil er ist halt Skurrows. Nein, das ist es nicht. Du kannst ihn dafür verurteilen, dass er Casino-Content macht. Aber jedes Mal müssen die Karten halt auch neu gemischt werden. Ne? Das ist halt das große Problem.
Ja,
da sind wir alle sehr, 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 sehr unfair, finde ich.
Also ich sage ja, man merkt, dass man oft nicht alles weiß über denjenigen und sein Urteil sehr schnell gefällt hat. Die Frage ist, und da, also das ist erstmal was man dann immer reflektieren muss, ja. Was ich mich trotzdem frage, ist, inwiefern ist an dieser Fehlinterpretation der jeweilige Content Creator oder der die Videos macht, mit dran schuld? Weil ich glaube, da gibt es schon zu unterscheiden. Es gibt halt diese Typen, und das hat man in diesem Hans Entertainment Video gesehen, darüber haben wir uns unterhalten. Es gibt halt diese Typen, die leider viel zu naiv dann für dieses Business sind, ja. Die dann Content machen, der natürlich einerseits halt ein gewisses Bild von demjenigen zeichnet, das dann halt eigentlich nicht so vorteilhaft ist, die aber leider naiv sind und das nicht, denen nicht bewusst ist, was die dann damit auslösen. Ja, die nicht bewusst ist, dass die dieses Bild schüren, die dann irgendwie ein Management im Hintergrund dann bekommen, die dann ausgenutzt werden, die dann kapitalistisch dann mit diesem Content umgegangen wird und dem dann im Nachhinein wahrscheinlich erst klar wird, ach fuck, ich habe irgendwie mein Leben damit so halb zerstört. Dann gibt es aber auch einfach Menschen, wo ich erwarte, dass die, oder wo ich merke, die sind eigentlich intelligent und reflektiert genug zu wissen, ich kann nicht erwarten, dass ich einerseits diese eine Person auf Social Media bin, die diesen Content macht und damit ein klares Bild über mich darstelle und mich dann andererseits beschweren, wenn durch dieses Bild ich halt Probleme bekomme. Ja? Also wenn ich weiß, ich bin Casino-Streamer, ja, weiß ich schon, ich habe hier eine Thematik, die problematisch ist. Ja, so. Dann kann ich einerseits sagen, kann ich reflektiert genug sagen, ja, pass auf, ich mache das hier so. Und dann muss mir auch klar sein, dass ich damit halt eine gewisse Mauer um mich herum baue, die ein Bild von mir zeichnet. Und wenn dann mal irgendwas anderes ist, kann ich nicht erwarten, dass alle Menschen wissen, ach, ich bin doch eigentlich voll der liebe Kerl. Ja, woher sollen wir das denn wissen, wenn du hier am Mikrofon das Arschloch spielst? So, ja?
Ja, nee, sehe ich gar nicht so, Und zwar, man muss unterscheiden können. In der Thematik zum Beispiel bei Skurrows ist es halt einfach so, der ist halt Casino-Streamer, ja, und das ist uncool. Ich finde das auch total uncool. Ich habe auch schon mit ihm geschrieben, habe gesagt, ey, das ist gar nicht mein Ding, so, ich mag das, ich halte davon Abstand, so. Und er sagt ja selber, ey, okay, ich mache das fürs Geld und ich verstehe das total, dass Leute mich deswegen angreifen und sagen, das ist moralisch verkehrt. Wenn aber jemand sagt, eine Shoyoka, eine Pia, sagt zum Beispiel, er hat mich sexuell belästigt, ne? Ist der Fall gewesen. Und er sagt, nein, das habe ich nicht getan. Und kann es auch bis zu einem bestimmten Grad beweisen. Dann kommt die Family-Friendly-Bubble und sagt, ja, fällt mir schon schwer, das Ganze zu glauben, weil es ist halt Skurrows, weil er Casino streamt. Das harmoniert nicht miteinander. Das ist ein völlig anderes Thema.
Ja, ich möchte auch damit gar nicht sagen, dass man deswegen diese Menschen komplett angreifen darf. Ja, ich möchte damit nur sagen, die Vorurteile, die dann geschürt werden, inwiefern ist das nur derjenige Schuld, der dieses Vorurteil hat? Denn wie gesagt, ich kenne ja keinen anderen. Woher soll ich jetzt, ich lass mal ohne Namen machen, aber woher soll ich jetzt diesen einen Streamer besser kennen? Woher soll ich wissen, was der für eine Vorgeschichte hat, wenn er mir in seinen Videos tagtäglich erzählt, dass er ein Arschloch ist? Ist ja egal, welche Thematik, aber er macht irgendwas.
Wie Drachenlord.
Ne? So. Er sagt mir tagtäglich, ich bin ein Arschloch. Dann kann er halt nicht davon ausgehen, dass ich weiß, ach, er ist ja eigentlich gar kein Arschloch. So, sondern das macht, und das meine ich gerade mit unterscheiden, es gibt Leute, die das durchaus bewusst machen, die bewusst dieses Bild von sich machen, ja, und geben. So.
Ja.
Dann muss denen leider aber auch klar sein, dass es dann schwierig für sie sein wird, wenn mal irgendwas anderes auftritt, wofür sie wirklich wahrscheinlich nichts für können. Ja? Dann muss denen aber klar sein, dass es schwierig ist, jetzt erstmal die Leute schnell davon zu überzeugen, pass auf, ich bin eigentlich ein ganz Lieber. Ja, gut, als Kind lernst du schon, wenn du mehrmals lügst, glaubt man dir nicht mehr. So, weißt du, was
auch
ich meine?
Auch wenn du noch die Wahrheit sprichst. Ich weiß, ja, was du meinst. Ich verstehe so das absolut. Ja,
also
ja,
wenn du mir auf 100 Videos sagst, ich bin ein Arschloch, ist es halt schwer, mit einem Video schnell beweisen zu müssen, dass ich es nicht bin.
Ja.
Weißt du? Das heißt trotzdem nicht, dass der das Schuld mal kriegen soll. Ich will damit nur sagen, wenn einer es bewusst so da, also wenn einer sich bewusst als Arschloch darstellt, muss ihm klar sein, dass er dann ganz schön viel Arbeit leisten muss, wenn er vielleicht dann auch völlig zu Unrecht für irgendwas anderes beschuldigt wird, dass er dann ganz viel Arbeit leisten muss, um erstmal sich jetzt irgendwie ins rechte Licht zu rücken, rechte Licht zu rücken.
Ist natürlich auch themenabhängig, ja, also von,
ja, gut, absolut, ja, klar.
Nee, also ist es vielleicht ein blöder Vergleich, aber nehmen wir einfach mal so einen Drachenlord, ja, der Typ, der hat völlig eine Birne, meiner Meinung nach, ja. Beleidigt Menschen und dies und das und hätte ganz, ganz viel Scheiße gemacht. Aber das rechtfertigt es trotzdem nicht. Und ich finde das bis heute ganz, ganz schrecklich, was diesen Menschen passiert ist, ja, dass Leute aus Selbstjustiz dann dahin gehen und Stimmung machen und den Mann psychisch quälen. Egal bei dem, egal was er gemacht hat, es ist Selbstjustiz, das geht nicht. Ja?
Genau, und in seinem Fall ist es nämlich ganz deutlich gewesen, dass der Mensch das nicht ganz bewusst macht, sondern dass er offensichtlich psychische Probleme hat, überhaupt kein Beurteilungsvermögen über seine Lage hat. Das wurde ja relativ schnell, also ein intelligenter Mensch hat erkannt, oh, ja, den kann ich jetzt nicht für das, was er da tut, angreifen, weil der Typ ist eine ganz arme Socke. Das ist ja genau das, was ich meine. Da kann ich das unterscheiden. Und dann muss
aber
man
ihm
vielleicht
hat sich
Hilfe
bis heute
anbieten.
Alter, die Mehrheit, finde ich, also laut meinem Empfinden, die Mehrheit hat sich bis heute nie davon distanziert für das Verhalten gegenüber Drachenlord. Jetzt ohne Scheiß. Das war eine Riesenaktion. Ha, wir gehen zur Schanze, wir machen da Stimmung und ich denke mir so, Alter, natürlich hat der eine Marmel. So, natürlich hat der Scheiße gebaut. Natürlich hat er seine eigene Adresse geleakt. Aber da muss er doch auch einfach mal eine Nacht drüber schlafen und so denken so, ey, der ist nicht ganz echt. Ich kann mich über den lustig machen. Aber ich kann doch nicht dahin fahren und Terror machen. Das geht nicht, Alter. Was ist denn da los? Diese Selbstjustiz-Scheiße.
Ja, nicht nur das. Also der Terror da, er hat ja das Haus dann verkauft, lebt jetzt quasi auf der Straße und im Zug und am Bahnhöfen. Ja. Ja. Und findet ja auch jetzt nicht seinen Frieden und den wird er auch nie wieder finden irgendwie. Ne? Der ist eine ganz arme Sau am Ende des Tages geworden.
Das ist eine ganz arme, der tut mir absolut leid, der Mann. Ne? Egal, was er falsch gemacht hat. Das ist, ich sag mal so, davon distanzieren sich ja auch mittlerweile schon ein paar Content-Creator, sowas wie hier, wie heißt er nochmal, Imp oder Dorian, der Übermensch, ne? Die haben den ja wirklich genatzt, auch mit hier Erdbeermädchen oder wie die hießen. Dann hat sie ja so getan, als wäre sie irgendwie sein Freund und dies und das. Und dann haben die den da genatzt und bloßgestellt und so. Ja, können wir noch damit entschuldigen, dass die halt damals auch noch jung waren. Ich glaube mit 18, 19, 20, da war ich halt auch noch ein bisschen unreif und so, ne. Aber auch Leute, die jetzt in unserem Alter noch sind, die machen immer noch weiter. Es werden immer noch YouTube-Kanäle geführt, wo die den halt einfach völlig auseinandernehmen. Ich sehe tagtäglich irgendwelche Reels bei Instagram, wo der Mann halt einfach gefilmt wird von erwachsenen Leuten, die in meinem Alter sind. Dann denke ich mir so, Alter, lass den Mann in Ruhe. Ja. Was ist denn da los? Krank.
Ja, so ist es. Wie gesagt, Social Media ist halt. Ja.
Social Media ist super interessant und super krank und die Leute denken halt einfach, sie sind einfach völlig anonym und können machen, was sie wollen. Merke ich ja bei mir teilweise auch, ja, wenn ich dann irgendwelche Reels kommentiere und die Leute durch den Kakao ziehe und sowas, ne, ist auch schon öfters vorgekommen, dass ich mir dann so eine Stunde später halt so gedacht habe, ey, das muss halt nicht so sein, ne, also dann lösche ich das lieber oder wenn jemand konstruktive Kritik äußert, ne, dass ich da halt auch dann darauf eingehe, ne. Das ist so, das kann man ja auch machen, weil komplett anonym ist man ja nicht.
Ach ja.
Boah, das ist aber wieder ein krasses Thema jetzt hier gerade gewesen. Ey.
Pass auf, ich
völlig random.
Ich nehme einen harten Cut. Wollen wir mal die Leute wieder so ein bisschen abholen. Vielleicht in Gefilde, in denen wir uns doch alle wohler fühlen und ein bisschen mal wieder nerdigen Kram abfrühstücken. Ich habe ein bisschen was gezockt. Eine neue, ganz aktuelle Sache und eine etwas alte Sache, die quasi auch aktuell ist, aber schon ganz lange aktuell und ich natürlich diesen Hype 10 Jahre zu spät mit aufnehme. Möchtest du wissen, was?
Ja, bitte, hau raus.
Vielen Dank. Ganz aktuell habe ich Still Wakes the Deep gespielt. Sagt dir das was? Still Wakes the Deep? Aha.
Modernes soll ich nicht kennen.
Genau. ganz aktuell rausgekommen, ist ein Adventure Walking Simulator, also ein Spiel, wo du jetzt nicht alle Knöpfe deines Controllers benötigen wirst, weil dein Charakter genau zwei Sachen kann, laufen und springen, ja? Und quasi durch Storytelling durch das Spiel geführt wird. So eine Art Spiele haben wir in den letzten Jahren ja immer wieder mal gehabt. Dieses Spiel ist von The Shinies Room, der Entwickler ist auch für solche Art Spiele bekannt. Und folgendes Setting haben wir. Wir sind ein Mann auf einer Bohrinsel, also ein Arbeiter auf einer Bohrinsel. Die liegt in der Nordsee, kurz vor Schottland, was den coolen Effekt hat, dass in der Originalsprache die alle richtig geiles, dreckiges Schottisch sprechen. Das klingt richtig geil, die Dialoge. Also dann auch wirklich mit "What the fuck the mate?" Das ist richtig geil. Ja, und ich bin Arbeiter auf dieser Bohrinsel und ja, dieser Arbeiter hat einen scheiß Tag, der wird nämlich am Anfang gefeuert direkt, ja? Und soll sich jetzt von dieser Bohrinsel verpissen. Das will er dann auch tun. Dann kommt es aber zu einem heftigen Erdbeben, also Erschütterung auf dieser Bohrinsel. Bei dieser Erschütterung passieren auch ein paar Unfälle, ein paar Leute fallen ins Wasser, unter anderem du. Und du wirst dann irgendwann wieder wach, wurdest offensichtlich gerettet, merkst aber, irgendwas ist jetzt komisch auf dieser Bohrinsel, denn irgendwie sind die Leute alle weg und du entdeckst auch relativ schnell, scheiße, unterhalb der Bohrinsel hat sich was richtig Großes, Mysteriöses, irgendeine Art Tentakelmonster an die komplette Bohrinsel genagt und frisst sich jetzt quasi dadurch. Und jeder, der mit diesem Teil in Berührung kommt, verändert sich irgendwie. Und so hast du jetzt ein ganz klaustrophobisches Horror-Setting und du bist jetzt ja, auf dich alleine gestellt und musst dieser ja jetzt Horror-Bohrinsel irgendwie entkommen. Und das ist mit ganz cooler Atmosphäre gespickt auf jeden Fall. Ich mochte das Setting auf jeden Fall. Das hat mich irgendwie so, ja, so eine dreckige schottische Bohrinsel, das hat schon was, das ist irgendwie cool, ne? Und ja, wie gesagt, gameplaymäßig ist jetzt hier nicht viel mehr zu erwarten, als dass man wirklich einfach wegrennen kann. Man kann sich nicht wehren, was halt so einen gewissen Realismusanspruch hat, weil, ja, was sollst du jetzt so als Normal-Dude gegen so ein Monster da anrichten? Ja, du hast jetzt also keine krassen Waffen auf einmal, die zufällig auf einer Bohrinsel rumliegen, ja, sondern du musst tatsächlich gucken, einfach zu überleben, ja, Survival. Und das macht tatsächlich relativ viel Spaß. Man muss das Setting dann halt mögen, sonst kann man mit dem Spiel halt von vornherein nichts anfangen. Man muss diese Art von Walking Simulator auch irgendwie mögen. Tut man das aber, finde ich, hat man hier ein ganz cooles Spiel, das ganz kurz und knackig ist, so rund 5 Stunden, dann ist man auch durch. Also wenn man einen langen Abend hat, dann ist man damit fertig, hatte aber einen coolen Abend damit. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Still Wakes the Deep auf PS5 und Xbox erschienen. Ich glaube, auf der Xbox sogar im Gaming Pass hat mir jemand geschrieben. Kann man das da irgendwie für lau mitnehmen? Sollte man auf jeden Fall mal anzocken. Ja.
Also so ein bisschen wie Point-and-Click-Adventure.
Du klickst da gar nichts. Du läufst und springst.
Aber du hast nicht viel Möglichkeiten zur Handlung. Also du kannst nicht schießen, genau. Und sowas, ne? Ja, Point-and-Click war jetzt ein bisschen daneben, ja. Aber nö, ich finde sowas interessant, tatsächlich. Gibt es das auch für PS4?
Nein.
Ja. Mein Gott, PS4, Alter, wo lebe ich denn?
Du kannst deine PS4-Spieler als Retro-Empfehlung nutzen, ne?
Ja, in der Tat, Junge, ich brauche wirklich eine PS5, Junge, was ist denn hier los, ey?
Weil das sind auch ich glaube, Spiele, das sagst du, halt seit wir diesen Podcast haben, ne?
Ja, tatsächlich, aber es kommt halt immer was dazwischen, ne? Entweder Motorrad jetzt, Auto kaputt und dies und das, ne? Und dann denke ich mir so, ja, was würdest du denn dann kaufen? So, ne? Also Gran Turismo auf jeden Fall. Aber ich halte das irgendwie noch nicht so für nötig. Also spätestens, wenn natürlich GTA rauskommt, dann habe ich auf jeden Fall eine PS5 und dann muss ich auch...
Das hast du aber vor Gran Turismo 6 und Tekken 8 auch schon gesagt. Vor Gran Turismo
6. Ja, ich weiß.
Vor Gran Turismo 7 und Tekken 8 auch gesagt.
Ja, soll ich dir sagen, ich habe da Problem ist halt einfach bei mir, ich habe noch so viele Sachen da, die ich gerne spielen möchte. Und wenn ich mir jetzt noch ein neues Ding dazu hole, es wird immer mehr. Ich werde der ganzen Sache nicht mehr gerecht. Das ist das ganze Problem. Denn da kommen wir dann jetzt zu meinem Part. Ich habe ja auch ein bisschen Peripherie hier, irgendwie Lightguns und dies und das. Und ja, ich habe mir gedacht so, hey, ich habe eine Lightgun hier und auch ein paar Shooter dafür. Und warum spiele ich die eigentlich nie? Und deshalb habe ich, mein Gott, Time Crisis mal reingelegt und ja, relativ ausführlich gespielt, macht Spaß, vor allen Dingen in der deutschen Version. Und dann dachte ich mir so, hey, was habe ich denn noch? Liesel Enforcers. Und dann war ich da am Rumarbeiten und dachte mir so, hey, das kann doch nicht sein, die G-Con, die funktioniert halt einfach nicht. Nee, Liesel Enforcers wird von der G-Con überhaupt nicht unterstützt. Das ist natürlich total ärgerlich. Ja, das sind auf jeden Fall die zwei Spiele, die ich tatsächlich jetzt in letzter Zeit gespielt habe, die auch nennenswert sind. Spielt mehr Lightgun Games. Wenn ihr eine Lightgun habt, dann macht das. Das ist cool, das macht Spaß.
Und den passenden Fernseher dazu.
Und ja, nee, nicht unbedingt. Wenn ihr zum Beispiel einen CDI habt, da gibt es auch eine Lightgun für. Und da habt ihr aber so eine Infrarotleiste, sag ich einfach mal. Die könnt ihr halt unter den Fernseher, die müsst ihr unter den Fernseher legen. Und dann kannst du tatsächlich Lightgun auch auf einem modernen Fernseher
Ah
spielen.
ja,
Nee,
guck
also
mal.
die ist nicht röhrengebunden. Also kauft euch ein CDI.
So nämlich.
Ja, ich habe natürlich jetzt an meinem Super Nintendo Kiosk, da ist der Fernseher auch auf meiner Höhe. Das heißt, ich muss nicht irgendwie Richtung Boden ziehen, sondern das war halt passend. So, da habe ich dann halt die Lightgun-Spiele drauf gespielt und das macht echt Laune, das ist echt cool. Ja.
Hast du dich eigentlich, ja gut, hätte ich dich auch privat fragen können, aber wir hatten uns doch vor, für die Retro-Messe im Dezember
Ja,
anzumelden.
genau, ich habe mit jemandem geschrieben, der hat mir aber dummerweise nicht zurückgeschrieben. Und gut, dass du das nochmal ansprichst. Ich habe das jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ich werde nach der Aufnahme werde ich auf jeden Fall nochmal jemanden kontaktieren, weil der hat mir halt nicht zurückgeschrieben. So, er meinte, jo, schreibt eine PN, habe ich gemacht. So, kam halt nichts an. So, habe ich nochmal, jo, hi, hi, ich bin hier, ich habe Interesse. So, und dann habe ich das irgendwie tatsächlich vergessen. Gut, dass du das ansprichst. Das mache ich gleich nochmal, dass ich noch jemanden anderen da anspreche.
Ja, wollen wir hin? Wir, dein
Ja klar, ich muss ja den
N64.
ganzen Scheiß hier loswerden. Ich habe ja so viele Projekte hier, ich brauche auch irgendwie so ein bisschen Kohle und die Spiele tatsächlich habe ich ja nicht mehr in meiner Vitrine stehen. Die habe ich ja in so Brotkisten im Kleiderschrank stehen. Ja, das komplette, also ist ja kein Fullset, aber das fast Fullset steht jetzt in meinem Kleiderschrank. Keiner kann es sehen. Die Vitrine ist leer. Also da stehen jetzt andere Dinge drin, aber ja, muss weg.
Aber wir können ja trotzdem einfach schon mal um uns auch selber Druck zu machen, einfach mal Werbung dafür machen. Wer Spielraum mal live sehen will, also uns beiden, wir
Ja.
haben vor, im Dezember auf einer Retro-Börse in, oh Gott, wo war sie? Oh,
Oberhausen. War das
Oberhausen?
Dezember oder war das November?
So,
Oh, bin
seht
ich
ihr,
mir
so
jetzt.
viel Daten habt ihr dazu.
Ich mein November.
Wir geben die Daten
Oh.
mal bei Gelegenheit dann, wenn es mal soweit ist, genauer raus. Aber wer da Bock hat, uns mal
Ja.
live zu sehen und ein bisschen mit uns zu quatschen oder uns auch geilen Stuff abzukaufen, könnt ihr euch ja da schon mal ein bisschen vormerken. Da wollen wir vor Ort sein mit einem Stand. Werden auch ein bisschen Spielraum-Merch dazu haben. Und ja, genau. Das ist so der
Ja.
Plan.
Also, ob es jetzt November oder Dezember ist, ich meine November,
Warte,
ich will
ich
aber
schau
jetzt
mal
nichts
eben
Falsches sagen.
der. Warte,
Ja, aber hör mal,
okay.
ey, bis dahin ist noch Zeit, wir können doch noch in der nächsten Folge dafür Werbung machen.
Ja, ich wollte es ja nur schon mal anteasern
Nee,
hier.
aber ich bin trotzdem mal gespannt, vielleicht ist das raus. Ich glaube, das war, also ich glaube, nee, ich bin mir zu 99% sicher, es war Oberhausen.
So,
So.
ich hab's, genau. Retrobörse am 16.11. Die
Ja, oh.
Retrobörse im Zentrum Altenberg in Oberhausen. Genau, da wollen wir
Ja.
mit einem Stand vor Ort sein. So ist es.
Genau, und da werden dann halt meine kompletten N64-Spiele, bis auf die Nukem-Teile, die behalte ich tatsächlich, wird alles veräußert. Ne? Alles in OVP von Zustand ganz gut bis, ja, es gibt auch Spiele, die sind in einem schlechten Zustand. Aber es ist auf jeden Fall immer eine OVP dabei. Ne? Die werden da halt einfach verkauft und ja, dann hoffe ich, dass ich da halt genug Geld rausbekommen kann. Dass ich meinen anderen Hobbys da in irgendeiner Weise, ja, da halt Geld reinpumpen kann. So. Komischer Satzbau.
Alles gut, haben wir alles verstanden. So. Ich hatte gesagt, ich hatte noch was gezockt oder hab mal was jetzt gezockt, was ganz viele Leute schon ganz lange zocken. Ich hab mal Among Us jetzt gezockt. Kennst du doch, ne?
Ah,
Ja?
ja klar, das kenne ich, ja
Dieses
klar.
kleine süße Weltraumspiel, in dem man quasi ja, online zusammen in Community zockt und ja, es darum geht, dass du eine Besatzung hast eines Raumschiffes. Und einer in dieser Besatzung ist ein Verräter und versucht quasi alles zu manipulieren und die anderen umzubringen. Und die Aufgabe ist halt rauszufinden, wer ist denn hier der Verräter. Kennt ihr alle? Ist jetzt irgendwie auch schon 6, 7, 8 Jahre alt, das ganze Game. Ich habe es jetzt aber, weil es im PS Plus-Abo diesen Monat drin ist, habe ich wirklich das erste Mal gedacht, komm, ich will das auch mal ausprobieren. Dann hat er ja schon einen gewissen Twitch-Hype erfahren, ne? Und ist seit Jahren in aller Munde. Ich habe es ausprobiert. Es ist wirklich so simpel gestrickt, ne? Aber das macht tatsächlich Laune. Ich sag's dir, wie das ist. Es macht wirklich Laune. Also, ich habe da gestern tatsächlich ganz spontan ein paar Stunden drin rumgeäumelt.
Ah, direkt ein paar Stunden?
Ja.
Da wird doch was heißen, ne? Also, war es auf jeden Fall gefesselt.
Ja, ja, aber da ist gefesselt. Macht einfach. Also, es fordert dich ja nicht gameplay-mäßig riesengroß, sondern einfach so, es macht einfach tatsächlich Laune, ne? Also, ja, doch, muss ich zugeben, ja, werde ich tatsächlich jetzt völlig late to the party, aber werde ich mit Sicherheit jetzt noch ein paar Mal so ein bisschen zocken. Macht tatsächlich ein bisschen Spaß. Obwohl ich nicht einmal der blöde Verräter war. Aber naja, egal.
Ich merke halt einfach, dass ich mich, also wirklich 0% für neue Spiele interessiere gar nicht. Ich verfolge das gar nicht mehr. Ich verfolge bis auf GTA nichts mehr. Wirklich. Und natürlich kenne ich Among Us, aber ich bin so, wenn dann irgendwie nur die alten Sachen mich, weiß ich nicht. Vielleicht liegt es auch halt einfach daran, weil ich keine PS5 habe und mit der PS4 halt einfach, ja, die ist halt völlig überholt. Aber ich merke halt, nee. Und diese ganz, ganz vielen kleinen Titel wie Among Us oder diese wachsende Indie-Szene und diese kleinen Spiele. Ich verliere den Überblick darüber. Es gibt zu viel. Es wird zu viel gehypt. Es ist zu kurzweilig, zu kurzlebig. Für mich jetzt. Und das ist halt einfach alles nichts mehr für mich. Ich merke das gerade wirklich. So, wenn natürlich ein neuer Gran Turismo-Teil angekündigt wird, dann bin ich auch interessiert. Aber ich kaufe es mir trotzdem nicht.
Man muss ja schon unterscheiden, ob, also diese ganz viele Hype-Spiele kann ich auch nicht nachvollziehen, aber das liegt dann auch daran, weil ich gar keine Zeit habe, mich da so reinzuzocken.
Aber ich habe das Wissen auch nicht mehr.
Wissen? Aber schau mal, es kommt ja auch von ganz vielen großen Franchises, es kamen in den letzten Jahren ganz tolle neue Ableger. Und natürlich wäre das auch für dich gewesen. Also wie gesagt, Gran Turismo 7 ist ja das perfekte Beispiel. Ja? Wir hatten klar, jetzt Anfang absolut des Jahres Tekken 8. Wir warten auf ein GTA 6. Was fällt mir noch? Also ist ja alles da. Also es ist alles da, was es auch vor 10 Jahren und auch vor 20 Jahren gab. Wir haben auch Jump'n'Run. Crash Bandicoot 4 vor ein paar Jahren hat einen richtig tollen, oldschool-artigen Jump'n'Run wieder rausgebracht. Ja. Also gibt ja, sehe ich ein bisschen anders. Also ich glaube schon, dass da viel Stuff für dich dabei ist. Aber ja, klar, man muss die Hürde ja erstmal überwinden, zu sagen, ich lege mir erstmal die neue Hardware an. Und dann sind das natürlich auch alles finanzielle Sachen. Die Spiele kosten auch alle ihre paar Kröten, ne?
Ich sag dir, was es ist, weil das habe ich, glaube ich, schon mal in den ersten Folgen, habe ich das auch mal erzählt. Ich habe zu viel. Du kannst mir Geld geben ohne Ende. Ich würde mir, glaube ich, nichts Neues mehr kaufen, weil ich zu viel habe und dem Ganzen nicht gerecht werde. Deshalb ist es bei mir in letzter Zeit so, dass ich viele Dinge zocke, die ich noch nie reingelegt habe, um auf jeden Fall für mich selber halt einfach so zu merken, so hey, ich habe das seit Jahren und ich habe dem noch nie Aufmerksamkeit gewidmet. Ich möchte dem und dem Spiel genau wie mit der Lightgun. Warum habe ich eine Lightgun? Ich will sie benutzen. Und das macht mich dann glücklich. Dann sage ich, hey, ich habe das Ding da oben stehen, es hat total viel Spaß gemacht. Ich brauche nichts Neues. Deshalb bin ich auch so froh, wenn das N64-Ding weg ist. Weil es schön ist zu haben, aber es steht im Grunde genommen nur rum. Und es ist halt einfach zu viel. Du weißt ja, wie meine Wohnung aussieht. Du kommst rein, es ist vollgepackt mit Videospielen. Mhm. Das ist der Hammer.
Nee, an diesem Schritt bin ich aber zum Beispiel noch nicht, dass ich mich gut von was trennen könnte. Ich bin gerade zufrieden. Ich bin auch in einer Phase, wo ich mir zuletzt nicht mehr, also im Retro-Bereich viel zugelegt habe. Ja, okay, doch, ich hatte noch mal letztens so einen kleinen Durchausraster bei Rebuy für 100 Euro oder PS2 und PS3-Spiele bestellt.
Ja, ich auch.
Ja. aber es stimmt, ich habe so einen gewissen Grad an Zufriedenheit auch erreicht, was meine Retro-Sammlung angeht, so dass ich sage, das, was ich haben möchte, habe ich, ne? Und ich habe gerade auch nicht das Bedürfnis, weiter zu expandieren, ne? Zu sagen, so, da muss noch mehr hin oder so zu sagen, was weiß ich, irgendwie so zu sagen, sinnlos zu sagen, ich will von irgendwas jetzt ein Fullset haben und kaufe mir dann die dümmsten Spiele dafür, nur weil ich gerade dieses Fullset-Ziel habe. Versteht uns nicht falsch, ich finde es immer cool, wenn irgendjemand Fullset erreicht hat. Finde ich eine ganz große Klasse. Ich habe gerade aber gar nicht das Bedürfnis danach. Ich hatte so eine Phase jetzt zuletzt, wo ich viel PS3-Titel nachgeholt habe, die ich zumindest dann damals zur PS3-aktuellen Zeit nicht gezockt habe, ne? Die Konsole hatte mir zuletzt Spaß gemacht. Und wenn ich dann noch Zeit finde, zwischendurch mal was Aktuelles zu finden, dann bin ich eigentlich zufrieden. So, ja, weil,
aber weißt du,
das ist ja auch eine Frage von Zeitmanagement. Also ich habe nur gewisse Zeitressourcen für Zocken übrig. So, ja. Und dann stellt sich immer die Frage, was nun? Gehe ich einmal in den Retro-Bereich und erfreue mich da mal wieder an Sachen, die ich eigentlich kenne, aber wo ich hundertprozentig weiß, die werden mir jetzt für die nächsten Stunden Spaß machen. Oder probiere ich was Aktuelles aus, was ich noch nicht kenne. Ja? Könnte sein, dass es scheiße wird, aber dafür kann ich behaupten, hey, ich bin auf einem aktuellen Stand. Das ist dann halt immer so die Frage, die man sich stellen muss. Und das ist bei mir wirklich dann einfach eine phasenabhängig, worauf habe ich gerade Bock. Das entscheide ich dann zum Teil auch wirklich ganz spontan.
Ja, aber ich glaube tatsächlich, ich glaube, da ist wirklich was dran bei dem, was ich jetzt sage. Du hast da einen Raum und du kannst aus dem Raum rausgehen. Bei mir ist es so, es ist jeder Raum voll damit.
Ich verstehe die ganze Zeit.
Weißt du, was ich meine? Ich komme in meine Wohnungstür rein, dann sehe ich als allererstes eine Vitrine, wo nur Duke Nukem-Scheiß drin ist. So. Hm. Dann gehe ich ins Wohnzimmer und ich habe kein normales Wohnzimmer, wo eine Blume steht und vielleicht ein DVD-Player, Blu-ray-Player oder hier ein bisschen Deko. Es ist vollgepackt mit Videospielen, jede einzelne Wand. Dann gehe ich ins Badezimmer, da ist zum Glück nichts, ja. Und dann gehe ich schlafen.
Obwohl, da könnten auch schon wieder Gaming-Zeitschriften liegen.
Ja, doch, tatsächlich. Da liegen dann tatsächlich auf der Waschmaschine liegen dann irgendwie 2-3 Zeitungen. Ja, doch, das ist, ja. Ne, eine Zeit lang hatte ich ja einen Notenständer da gehabt. Ne, dann kann ich schön, wenn ich auf der Keramik sitze, kann ich dann, ne, aber das ist ja nicht mehr der Fall. Aber dann gehe ich ins Schlafzimmer. Und im Schlafzimmer ist halt meine wirklich nicht zu kleine PC-Bigbox-Sammlung. Damit ist eine ganze Wand voll. Die ganze Wand, und das ist halt die Seite. Wenn ich schlafe, dann drehe ich mich zur Seite und ich sehe als letztes mein PC-Equipment hier und die Big Boxes. Und du bist, also nicht du und ich bin nonstop, wenn ich in meinen eigenen vier Wänden bin, habe ich mit Videospielen zu tun. Naja, auch wenn ich es nicht will. Auch wenn ich nur einen Film gucken will oder YouTube gucken will. Überall sind Videospiele. Und dann denkst du dir einfach, nee, du wirst dem Ganzen nicht gerecht. Das ist zu viel. Ich kann nicht sagen, ich mache den Raum zu.
Schon fast philosophischer Ansatz.
Ja, aber ich glaube, das ist es auch, weil ich mittlerweile wirklich darüber nachdenke, so hey, das ist cool, so das ist ein Kindheitstraum von mir, eine komplette Bude voll zu haben mit ja, irgendwie coolen Stuff. Ich habe halt so coolen Stuff halt auch, abgesehen von Videospielen. Ich habe halt viele coole Sachen hier einfach, also die ich als cool empfinde, hier rumliegen. Aber irgendwie, nee, man will auch mal dann irgendwie was anderes haben, so ein bisschen wohnlicher.
Ja, ich verstehe.
Nee, und
deshalb, und somit habt ihr gerade gehört, das ist das Ende unseres Videospiel-Podcasts. Wir sind
der Leidenschaft
überdrüssig.
So, und deshalb reicht es jetzt. Ich verkaufe einfach alles und werde jetzt Vlogger für AIDA reisen.
Und nein, ich nehme Bewerbungen nicht. Für neuen Podcast-Partner an, hallo.
Nein, auf gar keinen Fall. Die Leidenschaft ist noch da, aber es ist halt einfach ein Unterschied, wenn du halt in die Wohnung kommst, das ist alles voll mit Videospielen und dann denkst du dir halt so, ja, natürlich will ich eine PS5 haben. Aber ich habe da noch ein Master-System und ich habe da noch einen Virtual Boy und ein 3DO und ein Atari Jaguar und ich habe die ganzen Sachen da und ich will die eigentlich spielen. Das ist zu viel. Ich stehe teilweise, wenn ich dann wirklich sage, so, boah, Alter, heute, perfekt, wir haben Samstag, es ist scheiß Wetter, ich habe frei, ich mache mir nachher Chicken Wings, ich stehe vor den Spielen, was soll ich zocken? Ja, was zocke ich denn jetzt? Was Kurzweiliges oder soll ich aber wirklich Final Fantasy X anfangen? Du stehst da, und also nicht du, sondern ich. Und ich habe mit mehreren Leuten schon darüber gesprochen und viele Leute empfinden das auch so. Die stehen da und sagen, ich habe keine Ahnung. Und jetzt noch eine neue Konsole? So, hä? Und deshalb bin ich froh darüber, dass ich gesagt habe, so, ey, Alter, ich habe eine Lightgun, ich habe Spaß mit der Lightgun und habe mehrere Stunden halt Lightgun-Games gespielt. So, das war cool. Ne? Und nicht noch was Neues. Es würde mich überfordern.
Ja, ich finde den Ansatz interessant. Also ich glaube, ich verstehe schon, was du meinst. Finde interessant, dass das jetzt so kommt. Irgendwie, ja, wie soll ich das sagen?
Ja, sag einfach.
Ich glaube, ich verstehe schon, was du meinst auf jeden Fall. So dieser Ansatz von, ja, ich habe mir jetzt meinen Traum, den ich dann hatte, erfüllt, ne? Und merke dann, ah, jetzt war es auch ein bisschen viel. So, und jetzt
sagt man, du wirst dem nicht gerecht, du hast nicht die Zeit dafür. Ich habe Bock darauf. Guck mal, entweder gucke ich jetzt auf den Bildschirm und gucke mir den Pegel an, oder ich gucke nur ein paar Zentimeter nach links und sehe hier ungefähr 30 Spiele für den PC, wo ich mir denke so, ey, yo, Alter, eine Runde Operation Flashpoint, hättest du eigentlich auch Bock drauf. Warte mal, Return to Castle Wolfenstein, auch schon lange nicht mehr gespielt. Stalker, Shadow of Chernobyl, so ein geiles Spiel, wolltest du immer durchspielen. Und das ist nur ein Schwenk von dem Bildschirm entfernt. Mhm. Und ich denke mir so, Alter, ich hole das gerade hier raus. Ich habe das gerade in der Hand. Stalker, Junge, da habe ich ja wirklich Bock drauf irgendwie. Dann gehe ich aber ins Wohnzimmer und da habe ich noch viel, viel mehr. Und ich denke mir so, Alter, ich muss mir doch die Zeit dafür nehmen. Ne? Ich habe aber die Zeit nicht dafür. Und mir tut das in der Seele weh, einfach nur irgendwas zu hamstern. Deshalb verkaufe ich ja auch mein N64 fast Fullset. Es ist schön, das zu haben. Es ist aber für mich nicht mehr befriedigend, weil ich mir einfach denke so, ich nutze es nicht. Ich spiele, wenn überhaupt, immer nur dieselben Sachen. Pokémon Stadium, keine Ahnung, hier Perfect Dark, irgendwelche anderen. Bei Weitem spiele ich die Sachen nicht. Es ist, ja. Und nur irgendetwas zu horten, macht, finde ich, für mich einfach unglücklich, weil ich halt einfach sag so, Mann, ich will, aber ich kann nicht. Ich kann einfach nicht, weil ich keine Zeit habe. Ich hoffe, ich finde die richtigen Worte.
Ich finde das sehr interessant. Ich finde es wirklich sehr interessant, das Thema. Ich würde da einfach auch mal die Community bitten, was haltet ihr davon? Was ist, wenn das Hobby so ein bisschen einen überfordern oder ja, zu viel genau, wird? Oder ja. Wenn man merkt, man wird dem eigenen Hobby, das man so liebt, eigentlich gar nicht gerecht. Lasst mal gerne eure Meinung dazu da. Vielleicht habt ihr ja ähnliche Gedanken manchmal schon gehabt oder Erfahrungen gesammelt. Ich sehe ja auch häufig dann immer in irgendwelchen Facebook-Gruppen oder auf Insta oder sonstiges, Leute, die dann anfangen, ihre Sammlung zum Beispiel aufzulösen, wo ich mich ja immer frage, was ist so die Geschichte jetzt dahinter? Warum muss dieser Mensch jetzt seine Sammlung, die er wahrscheinlich liebt und der ja mit sehr viel Leidenschaft aufgebaut hat, was führt dazu, dass er die jetzt verkaufen muss? Ne? Ich finde das wirklich ein interessantes Thema, aber ich glaube auch ein schwieriges Thema, weil es hat so mit so vielen verschiedenen Facetten zu tun. Ne? Einerseits natürlich, dass wir alle keine 15, 16, 17 Jahre mehr sind, ja, die eine Zeit, die sorgloser war als die jetzige. Man hat einfach, man hat Job, man hat Family, man hat Sachen und dieses Hobby steht halt nicht im Vordergrund. Und was ist, wenn dieses Hobby aber anfängt, wie gesagt, einen irgendwie so ein bisschen zu überfordern? Ich finde das ein ganz interessantes Thema. Lasst gerne mal eure Meinung auf jeden Fall mal hören bei uns. Ja, finde ich gut. Apropos, erzähl noch. Nee, ich wollte Thema umschwenken, deswegen sag ruhig noch was.
Ach so, guter Vergleich. Also, glaube ich. Ne? Nehmen wir mal einfach an, ich bin ja auch sehr autointeressiert. Ja? Ich finde Autos total toll. Ne? Wenn ich Kohle hätte, ich denke mir jedes Mal, Alter, wenn Geld keine Rolex spielen würde, ich hätte so viele Autos. Und dann, du verfolgst den Kanal natürlich jetzt nicht so, aber ich, ne, hin und wieder mal, auch nicht täglich und so, aber nehmen wir einfach mal so ein, kann man, glaube ich, ganz gut mit mir vergleichen, so einen Jean-Pierre Krämer, hier JP Performance. Der Mann ist so erfolgreich, der hat über 100 Autos. Und er hat auch gesagt, er wird dem Ganzen nicht mehr gerecht, ne? Der hat so viele Autos, wo ich mir denke, warum fährt er den denn nicht? Warum fährt er den Wagen nicht und den Wagen nicht? Und ich glaube, das ist ungefähr zu vergleichen mit dem, was ich habe. Ich habe sehr viel und ich werde dem Ganzen nicht gerecht. Der fährt auch immer nur dieselben Autos. Und ich spiele immer nur dieselben Spiele. Und für mich ist es ein wirklich großer Erfolg zu sagen, hey, ich nehme jetzt einfach mal ich lege jetzt einfach mal was Neues rein, weil auch die Entscheidung, soll ich jetzt das Spiel nehmen oder das Spiel nehmen, ist, glaube ich, genau dieselbe wie, wenn er sagt, soll ich jetzt den Ferrari nehmen oder soll ich den Porsche nehmen? Ich kann mich nicht entscheiden. Ey, komm, ist mir zu anstrengend, ich nehme einfach das Auto, was draußen steht. So, das klingt irgendwie, das ist wirklich, das ist Wohlstandsverwahrlosung tatsächlich, ja. Und ja, so ich glaube, das ist wirklich ein treffender Vergleich. Also ich glaube, wenn ich mit einem Jean-Pierre Krämer darüber reden würde, dann wird er das genauso sehen wie ich. Und das ist halt einfach zu viel, du wirst dem Ganzen nicht gerecht. Und das zieht, also mich persönlich zieht das dann auch irgendwann runter, ne? Dann ist ein Tag vergangen, dann habe ich wieder, ich sage jetzt einfach mal, GTA 5 gespielt und eine Runde gegolft. Hat mir Spaß gemacht, ne? Aber ich denke mir so, du hast doch ein Master-System. Du willst doch auch mal damit spielen. Was ist denn mit dem 3DO? Warum nimmst du dir die Zeit nicht dafür? Weil ich mich nicht entscheiden kann. Weil ich dann sage, soll ich heute Master-System spielen oder soll ich heute 3DO spielen? Keine Ahnung, komm, ich spiele einfach eine Runde GTA Golf. Jetzt einfach nur als Beispiel. Ja? Es ist halt einfach zu viel. Und ich glaube, ganz, ganz viele Leute, die so viele Spiele haben wie ich glaube, die strugglen damit auch. Und wenn dann noch die Wohnung so aussieht wie meine, dass man halt, dass halt jeder Raum einen damit konfrontiert, dann ist das auch noch was anderes. Weil, wie gesagt, du kannst halt rausgehen. Du gehst dann einfach raus, machst die Tür zu und du bist in deinem normalen Wohnzimmer. Und das habe ich halt nicht.
Ja, interessant.
Ja, sehr philosophisch, aber da ist schon was dran. Was jetzt nicht heißt, dass ich sage, ich gebe jetzt komplett mein Hobby und meine Leidenschaft auf gar keinen Fall. Auch der Gedanke daran, das N64 fast Fullset, ne, zu verkaufen, das tut mir weh. Das ist, ich kann mich an jedes Spiel erinnern, was ich gekauft habe und wo ich es gekauft habe. Tatsächlich an jedes Spiel. Und das bedeutet ja was. Ne? Ich habe ja nicht einfach nur Geld dahingelegt und gesagt, ich kaufe das jetzt, sondern da steckt auch wirklich noch was dahinter. Ne, aber ich muss halt dann so sagen, so hey, das macht mich im Grunde genommen, diese Masse macht mich nicht glücklich. Ja.
Ja, also ich finde es wirklich interessant, auch ein schwieriges Thema irgendwie, ne?
Ja, absolut, absolut.
Ja. Weil wir gerade gesagt haben, auch so Generationsding, es gibt ja noch eine traurige Geschichte unserer Generation, also deiner, meiner Generation.
Ja.
Anfang 30, Mitte 30-Jährige, die auch musikalisch Anfang der 2000er sozialisiert sind. Vor ein paar Tagen kam die Meldung rein, dass Shifty, der Frontmann oder jetzt ehemalige Frontmann von Crazy Town, verstorben ist. Das ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen Kurt Cobain-Tod unserer Generation. Nee, das ist Chester Bennington. Okay, an den Status kommt er nicht ganz ran.
Ja.
Aber traurig, aber, ich war tatsächlich traurig.
Ich war auch traurig, weil ich habe das letzte Video, da war er ja, glaube ich, in so einem Musikcenter, sag ich einfach mal, und da waren so ein paar Dudes, die haben mit ihm halt
ja, so eine Jam-Session,
ja. Und da hat man nach langer Zeit, hat man Shifty Sherlock dann mal wieder in Action gesehen und ich muss halt einfach sagen, so, der war zu dem Zeitpunkt, wie viel, 49, glaube ich, war der jetzt, ne?
Ja,
Er sah halt einfach aus wie, ja, an die 70, keine Zähne mehr im Gesicht, die Stimme völlig verkorkst und da denke ich mir so, alter Scheiße.
Ja, dieses Video, glaube ich, das sollte ja so ein cooles Video sein, ey, ich jam hier mit meinen Jungs, ne, und man sieht ja an der Videoqualität, das ist hochprofessionell aufgenommen, dieses Video, das ist nicht ein Zufallsvideo, das jemand per Handy aufgenommen hat. Das sollte also so ein bisschen so zeigen, hey, ich lebe noch und hey, kommt mal, ich habe noch den Skill so und ne? Und ich fand das ganz unangenehm, dieses Video, nämlich ich fand, dass der überhaupt keinen Swag mehr hatte. Hast gerade schon beschrieben, der sieht ganz furchtbar aus, ganz veraltetes Gesicht, was natürlich, das wissen die meisten, seiner langen Drogengeschichte daraus resultiert. Ich finde den Gesicht total vorgealtert, dieser zahnlose Mund, auch die Stimme, die klingt einfach nur vercrackt, das klingt auch nicht cool. Der jammt nicht cool, der kriegt überhaupt nicht den Beat vernünftig hin, der kriegt gar keine kräftige Stimme hin, das ist nur so ein bisschen Rumgeleier, ehrlich gesagt. Ich finde das ein ganz unangenehmes Video, weil ich finde, das ist gar, also da hat man richtig gemerkt, er hat es gar nicht mehr drauf. So, ne?
Das Problem ist auch, ich finde, die Leute, die das abgesegnet haben, hätten sagen sollen, nee, aber wie sagst du das jemandem? Wie sagst du jemandem, nee, hör mal, mach das besser nicht. Nee.
Ja, du hast es nicht mehr.
Ist so leicht gesagt, so, hey, nee, das sollten wir vielleicht nicht tun, du bist halt einfach zu durchgecrackt, das geht halt einfach auch nicht. Ne?
Ja.
Aber das fand ich schon ziemlich erschreckend. Ne? Und als ich dann von dem Tod gehört habe, ne, ich glaube, das war tatsächlich bei Instagram in den bei der Tagesschau oder irgendwie, ist ja auch völlig egal, auf jeden Fall dieses, ich habe gesehen, dieses Schwarz-Weiß-Foto von Shifty halt, was noch damals aus den 2000ern war, wo er noch frisch war. Und ich hatte sofort als allererstes dieses Video im Kopf von seiner letzten Jam-Session und war schon schockiert, aber nicht überrascht. Ja.
Nee. Ja. Nee. Also, wenn man jetzt auch wieder hört, die Todesursache, das hatte wohl das Management jetzt bestätigt, die Todesursache ist halt dann doch am Ende des Tages wieder eine Überdosis. Es wird von einem Unfall dabei gesprochen, dass quasi, ja, da irgendwie eine Kombination aus, ja, so verschreibungspflichtigen Medikamenten und halt aber auch in anderem Drogenzeug, ja, dass die Kombination dessen halt irgendwie zu einer Überdosis dann am Ende des Tages wieder geführt hat. Das ist natürlich exakt der Tod, den man diesem Mann irgendwie hätte voraussagen können.
Ja.
Zeit seines Lebens, also schon damals, ich glaube, seit Crazy Town mit Butterfly damals durch die Decke geschossen kam, schon da gab es ja, die das offene Bekenntnis, ja, der Typ hat halt auch echt, der führt halt so ein Rockstar-Leben, ja. Das hat er dann auch knallhart durchgezogen, war ja noch in den 2000ern in so Reality-Rehab-Shows, ja, wo er dann seine ersten Entzüge gemacht hat, was offensichtlich nie wirklich geklappt hat. Also der hat's ja, also dieses Musiker-Dasein hat er von vornherein nie auf die Kette bekommen. Ne?
Ja, ja. Ja, beziehungsweise, ja, kommt immer drauf an, ne? Also
viele, ja, Musiker nehmen ja Drogen. Ja.
Also man kann natürlich auch sagen, hat er gut hingekriegt, ne, für die Zeit, die er gelebt hat.
Ja, in vollen Zügen halt tatsächlich kurz, genossen.
Ne? Ja. Ja. Ja, jedes Mal, wenn ich sowas erlebe, diese ganze Drogenscheiße und so, ich weiß nicht, Alter, das ist halt. Wäre er noch am Leben, hätte er einen normalen Job? Das würde mich halt wirklich interessieren, weil ich glaube, diese Fame-Scheiße, ich glaube, das macht was mit einem. Ne? Ich habe auch schon viele Interviews gesehen von Leuten, die halt drogensüchtig geworden sind oder alkoholabhängig, weil auf der Bühne wirst du bejubelt. Ne? Und zum Beispiel bei Metallica, James Hetfield, ne? Immer wieder rückfällig geworden. Du wirst bejubelt, du bist der Star. Überleg mal, welches Adrenalin du freisetzt. Und dann geht der Vorhang zu. Und dann ist von jetzt auf gleich vorbei. Mhm. Es ist von jetzt auf gleich vorbei. Schalte dann mal ab. Und dann denkt man sich so, nee, komm, da trinken wir noch ein Bierchen und nehmen mal Stimmung und Stimmung und Stimmung und Stimmung und noch mehr und noch mehr. Und du musst irgendwie dieses Adrenalin-Level irgendwie aufrechterhalten. Dann irgendwann schafft das Alkohol nicht mehr, dann du hast halt Kohle ohne Ende. Dann, ja, was ist denn so eine Nase? Komm, dann nimmst du mal eine. Ja, du fühlst dich gut. Und ich glaube, das ist das halt einfach alles. Und ich glaube, wenn du so wie so ein Shifty von jetzt auf gleich, die haben ja wirklich direkt einen Nummer 1-Titel rausgehauen. Mhm. Das ging ja nicht irgendwie von ganz unten, ganz langsam dann nach oben, sondern die waren auf einmal on the top.
Ja.
Und ich glaube, das macht was mit einem. Ich glaube, ja, das hat den
Mann
kaputt gemacht.
Fällt dir dabei auf, dass es tatsächlich, und das ist dann jetzt einfach, glaube ich, eine ganz klare Sache von Medienwirksamkeit, dass es dann oft die bekannten Frontmänner sind, die es betrifft. Also wie viel, also wird es mit Sicherheit
auch eine Statistik. Ja, natürlich, weil die werden ja auch immer gefeiert.
Genau, das sind ja die, deren Gesichter überall, die wirklich den Fame haben. Also wie viele Drogen, oder also um wie viele traurige Tode von Drummern habt ihr denn in den letzten 20 Jahren mitbekommen? Kein Schwanz, Also die großen
John Geschichten.
Ja, okay, tatsächlich.
Okay.
Dessen Name aber dann so auch durchaus zu den bekannteren Drummer-Namen gehört. Ja. Also, weißt du, so, ja.
Ja, ja, klar.
Aber ich meine, überdurchschnittlich häufig sind es dann doch die bekannten Gesichter und das sind dann üblicherweise nun mal die Frontmänner oder die Leadsänger. Ja.
Richtig.
Sind es dann auch die diese Probleme haben. Ja? Also das ist tatsächlich dann auch auffällig. Ne? Oder zumindest bei denen es dann bekannter ist, sagen wir es mal so. Also oft wissen wir es halt nicht, was hat der Bassist sonst noch so am Laufen. Das weiß dann halt kaum jemand. Ja. So,
ja. Also oftmals steht dann irgendwie der Drummer oder der Bassist oder sowas, die stehen halt einfach im Schatten vom Frontmann. Ne?
Ja, ja.
Bei Metallica ist es halt nicht so. Da gibt es halt Lars Ulrich und James Hetfield. Ja. Die sind halt auf einer Ebene, auch wenn Lars Ulrich kein guter Drummer ist. Aber die sind halt, aber das ist so ein Ego-Ding, die sind auf einer Ebene. Aber wenn du jetzt andere Bands, dann, ja gut, bei Limp Bizkit zum Beispiel, Wes Borland, klar, aber trotzdem ist Fred Durst immer noch das Aushängeschild.
Mhm.
wir können auch andere Bands nehmen, die Stones und sowas, ne? Natürlich sind die alle irgendwie so ein bisschen, ne? Aber ja, immer der Frontmann, der halt ganz, ganz vorne steht, wird am meisten bejubelt. Und das ist es halt einfach. Das ist es halt einfach. Der steht vorne. Er weiß auch, er steht vorne. Er ist die Nummer eins. Er ist der Frontmann.
Er ist das Gesicht der Band im Großteil der
Fälle. Ja, das Aushängeschild. Ja. Der Held. Der Main Character. Ja?
Der Main Character. Ja. Der ist der halt, der zu den, also es ist ja auch wirklich so, er ist ja dann der, der zu den Interviews oder ins Fernsehen oder in die Shows eingeladen wird, ne, so, und dann.
Ja, denk doch mal an eine Band, denk doch mal irgendwie an eine Band, dann denkst du doch automatisch an den Frontmann.
Ja, ja,
so,
ja, klar.
Du denkst doch bei Linkin Park, denkst du doch auch, ja, diese Band besteht aus zwei Frontmännern, ja, ja, aus zwei. Ja. Ich denk aber nicht an den Drummer oder auch nicht an den Bassisten. Ich denk bei, also ist bei Metallica, denk ich auch erstmal an James Hetfield, ja.
Ja.
So als oder Beispiel.
Klar, okay, Jonathan, aber wer kennt sonst noch die ganzen Namen von Slipknot? Der ist es dann halt Corey Taylor, der dir einfällt. So,
ja? Ja, ja, genau.
Wobei da natürlich wenn mit dem Gesicht
Queen
auch
denke, erst. Ja, wenn ich an Queen denke, denke ich auch an Freddie Mercury.
Ja, ja.
Das ist halt einfach so. Ja, ja? Und wenn ich an Genesis denke, denke ich an Phil Collins, ja.
Welches oder, Gesicht kommt bei dir bei Korn, genau. Ja, so ist es.
Ja, 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 Jonathan Davis. Ja, ne? Ja gut, man, ich denke auch noch bei Genesis an Peter Gabriel, aber das ist halt wirklich ein bisschen länger her. Aber man denkt immer als erstes an den Frontmann. Ne? Oder, ja.
Ja.
Und ich glaube, das ist eine große Last tatsächlich. Das ist, glaube ich, nicht ohne. Man kann jetzt sagen, so, ah, die sind alle wohlstandsverwahrlos und so, die haben noch so viel Glück, die sind immer, die sind erfolgreich, die haben Geld und so. Nein, 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 nein. Ich glaube nicht, dass das so ohne ist, Alter. Wie gesagt, wenn der Vorhang fällt und du bist voll Adrenalin und du musst von jetzt auf gleich abschalten. Du fährst jetzt mit einem, ich gebe dir jetzt einen fucking Bugatti und du knallst mit 400 km/h über die Bahn. Dann nimmst du die Ausfahrt und dann sollst du schlafen gehen. Geh dann sofort schlafen. Das funktioniert auch nicht. Ne? Vielleicht ein komischer Vergleich, aber irgendwie, man muss ja auch irgendwie mal so einen Vergleich, ne, irgendwie mal haben. Du kannst nicht sofort schlafen gehen und sagen, es ist vorbei. Du bist einfach auf Party aus. So.
Ich fand die Nachricht auf jeden Fall für unseren Podcast ganz interessant, weil wir haben mal eine ganze Folge über die 2000er gemacht. Das ist ja, also Shifty ist schon so ein Gesicht und Name, der absolut unsere Generation geprägt hat, so. Und ja. Deswegen fand ich das hier jetzt ganz passend, weil das ist ja so ein bisschen unser Podcast. So, wir sind die Jungs aus den 90er, 2000ern und ja, da ist Shifty ehrlich. Also der hat ja auch, sind wir mal ehrlich, ja, ein paar Songs kennen wir noch, ne? Aber das ist ja jetzt nicht so, dass der eine 20-jährige Vollkarriere hingelegt hätte, sondern eigentlich hast du von denen seit 15 Jahren nichts mehr gehört, außer halt die Eskapaden. Und trotzdem war diese Nachricht bei der Tagesschau, bei sonst wo, dass dieser Dude gestorben ist, zeigt schon, das ist halt trotzdem ein Name, der, wie gesagt, jetzt in unserer Generation absoluten Stellenwert hat. So, jeder kennt seine zwei Sterne auf den Schultern, ja. So, also das ist wirklich so, dieser Dude ist ein Gesicht so irgendwie. Und deswegen war dementsprechend der Tod auch tatsächlich so ein Oh-Shit-Erlebnis, ja.
Obwohl Crazy Town da wirklich noch ein paar wirklich coole Titel hatte. Ne?
Absolut.
Wo man, ne. Aber ja, irgendwie ist man immer bei Butterfly halt kleben geblieben.
Ja, da das ist ja ein das absoluter Millennium-Song. So wie
ja, ja, aber das bekannte, es ist ja im Grunde genommen geklaut. Das Riff ist ja nicht stimmt. Von denen selber geschrieben. Es ist ja tatsächlich von den Red Hot Chili Peppers. Und welchem scheiß Song war das nochmal? Auf jeden Fall im Grunde genommen geklaut, aber trotzdem einen super Sound draus gemacht. Ne? Es ist ja nicht nur das Riff, es ist ja der gesamte Song. Und ja, Wahnsinn, dass noch so viele Jahre später die Tagesschau tatsächlich darüber berichtet und sagt, jo, der Mann ist gestorben. Ja. Obwohl er ja gar nicht mehr relevant war in den letzten Jahrzehnten. Ja. Ne?
Rest in Peace, Shifty, Junge. Irgendwie.
Ja.
Ja. Ja. Und ich würde fast sagen, lass uns heute eine knackige Folge draus machen. Wir haben immer noch Retro-Empfehlungen. Hab ich das richtig verstanden?
Ja, natürlich, das haben wir, natürlich.
Okay, pass auf, dann bevor wir zu den Retro-Empfehlungen direkt kommen, ein Vorwort dazu. Da geht jetzt einmal einen dicken Dank an den Noob raus. Der Noob Let's Play, alle gerne mal abchecken auf Instagram, auf YouTube und sonst wo. Der hat sich die wunderbare Mühe gemacht, uns beiden Vollidioten, die ja absolut nichts auf die Kette bekommen, einmal eine komplette Liste unserer bisherigen Retro-Empfehlungen aus unserem Podcast aufzustellen. Die werde ich auch bei Gelegenheit mal irgendwo auf Instagram per Bild online stellen, sodass auch ihr die nachvollziehen könnt und wir den tollen Vorteil haben, dass wir nichts mehr doppelt nennen und Er hat ja auch bereits herausgefunden, dass sowohl du als ich auch schon Doppelnennungen dabei hatten. Also deswegen vielen Dank dafür. Wir haben jetzt eine korrekte Liste dafür. Und ja, dann können wir anfangen. Und du darfst gerne beginnen. Was hast du uns da für einen Schmankerl mitgebracht?
Ja, und zwar was ganz Spezielles. Und ich glaube, diesen Titel habe ich noch nicht genannt.
Dies Ferrari kann ich jetzt nachvollziehen.
Ja, Ferrari F355 Challenge für die Dreamcast kam auch für die PlayStation 2 raus, ist ein Port von der Sega Naomi. Das ist ja der, ja, der Arcade-Urvater. Ja? Also man konnte damals in der Arcade dieses Spiel halt spielen, auf drei Monitoren tatsächlich. Ne? Dann kann man halt geradeaus gucken und links und rechts und so. Und dann wurde das irgendwann mal geportet für die Dreamcast und dann auch irgendwann später für die PlayStation. Ich habe allerdings nur die Version für die Dreamcast und kann sagen, das ist eine ganz, ganz tolle, sehr, sehr gute Simulation. Ich würde sie gerne mal mit Lenkrad spielen, habe ich aber leider nicht. Ich habe nur den ganz normalen Controller. Und ja, der einzige Nachteil ist, gut, man kann halt nur den Ferrari 355 halt fahren. Und man sieht ihn nicht, weil man dieses Spiel halt nur in der Stoßstangenperspektive fahren kann. Das hört sich jetzt alles ziemlich...
Klingt irgendwie, ja,
wie nennt man das denn sonst?
Nach einer Porno-Dreh-Einstellung.
Nur im POV fahren kann. Ja. Ne? Nur in Point of View. Und das klingt alles sehr, sehr negativ, ist es aber nicht. Das Spiel spielt sich unfassbar schön. Ist eine gute Simulation. Wobei... auch ein bisschen Arcade-mäßig. Also es verzeiht schon einiges. Es ist nicht zu vergleichen mit einem Gran Turismo. Ist einfach toll. Ist ein relativ günstiger Titel. Ein wirklich empfehlenswertes Rennspiel für die Sega Dreamcast. Wie gesagt, die PlayStation-Version, die kann ich jetzt nicht, die habe ich leider nicht. Guck mal im Internet, kriegt ihr hinterhergeworfen. Auch ganz, ganz viele Leute sagen halt, die Dreamcast-Fans sind, die sagen halt, jo, Pflichttitel für jeden Dreamcast-Besitzer. Ferrari F355 Challenge für die Sega Dreamcast. Ja, ein tolles Rennspiel.
Apropos Dreamcast, hier auch schon mal ein kleiner Anteaser. Wir haben für die kommende Zukunft tatsächlich auch eine Folge komplett über die Dreamcast geplant. Wenn alles richtig läuft, dann sogar mit einem Gast. Da könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen. So viel zum Thema Dreamcast. Wollte ich nochmal kurz hier rein spotten. Ja, okay, vielen Dank. Schön, finde ich schön. Sowas Cooles, Innovatives habe ich irgendwie nicht dabei, ehrlich gesagt. Ganz im Gegenteil. Eigentlich habe ich ein kleines Quatschspiel mit dabei, womit ihr jetzt auch bestimmt nicht gerechnet habt. Aber es ist irgendwie ein süßes Spiel für zwischendurch. Und zwar komme ich mit einem Tennisspiel um die Ecke. So, Leute, was sagt er jetzt?
Tennis ist geil.
Ja, ich komme nämlich mit Anna Kournikova Smash Court Tennis um die Ecke. Absolut was kleines, was? Sinnloses Quatschspiel. Anna Kournikova auch so um die 2000er irgendwie bekannt dadurch, dass sie besser aussieht, als sie Tennis spielt, aber war halt eine professionelle Tennisspielerin. Sagen wir es mal so, sie hat jetzt wahrscheinlich keinen Vertrag für ein Videospiel bekommen, weil sie so überragend Tennis spielt. Ich glaube, die hat sich da irgendwie zu ihren Höchstzeiten in den Top 25 der Frauen bewegt oder so. Aber wie gesagt, dadurch, dass sie so aussieht, wie sie aussieht, dann doch irgendwie mehr Ruhm bekommen, als man es erahnen hätte können. Und so hat sie auch ein kleines Tennisspiel bekommen, und zwar von Namco entwickelt, 99 rausgekommen für die PlayStation 1. Anna Kournikova Smash Court Tennis ist ein total arkadiges Tennisspiel, also hier nichts mit Realismus, und man muss hier kombinationsmäßig den Topspin rausfinden. Man spielt auch mit so kleinen, süßen, animierten, runden Männchen, die auch sonst außer Anna Kournikova, glaube ich, keinerlei Lizenzen besitzen. Aber man muss echt sagen, das macht ganz viel Spaß. Also das ist, wie gesagt, man muss da kein großer Tennisfreund für sein. Das macht auch so einfach ein bisschen Laune. Ist einfach zu erlernen, macht im Zweispieler-Modus Spaß und funktioniert tatsächlich vom Gameplay her total gut. Ja, deswegen hier diese kleine Empfehlung einfach mal. Anna Kournikovas Smash Court Tennis für die PlayStation 1. So.
Ich wollte schon sagen, für welche Konsole? PlayStation 1, okay.
Ja.
Das macht echt Spaß.
Ja, es macht wirklich Spaß. Ich habe das damals als erstes auf einer Demo gespielt und mit der Demo ganz viel Zeit verbracht. Und dann hatte ich es jetzt auch irgendwann mal. Und es macht tatsächlich einfach Laune, ja.
Ist ein günstiger Titel auch, sagst du?
Ja, kostet 5er.
Ja, okay. Na, ist ja wirklich nichts. Ist immer cool, mal was anderes. So irgendwie, weiß ich nicht. Ich habe nur Spaß an, keine Ahnung, an Golfspielen, so, weiß nicht, bei GTA und so, und ich glaube auch an Tennisspielen habe ich halt auch Spaß, und vielleicht, ja, warum nicht, ne?
Ja.
Wenn es gut umgesetzt ist, dann immer ran da.
Ja. So, das waren unsere Retro-Empfehlungen für heute und generell war es das von uns für heute, eine kleine, süße, kompakte Bullshit-Brothers-Folge mit vielen deepen Themen, habe ich das Gefühl heute. Wir hatten heute sehr deepe Themen.
Die schon, ne?
Ja. Aber auch das muss mal sein. Vielleicht erfreut das trotzdem die Zuhörer. Hast du ein Trivia mitgebracht?
Ja, natürlich. Habe ich gerade in der Hand.
Das ist hervorragend, weil du natürlich einfach professionell vorbereitet bist. Und ich sage an der Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Könnte dasselbe sagen wie immer. Ja. Schaut mal bei Instagram vorbei. Da haben wir, finde ich, uns ganz gut dran gehalten, immer schön Content zu bringen. Also da haben wir zuletzt dann auch gefüttert. Ich habe dann eine kleine Reel-Reihe angefangen, Games, die mich absolut geprägt haben. Schaut da immer gerne in die Videos rein. Ansonsten schaut da dann alle, die uns fleißig supportet haben, kamen auch einige dazu. Vielen Dank auch nochmal. Wie gesagt, ich habe es, glaube ich, auch bei Insta geschrieben. Seit unserem kleinen Rebranding nach der großen Pause sind wir echt zufrieden mit den Zahlen, ja, sowohl auf Instagram als aber vor allen Dingen, und das ist ja uns am wichtigsten, Zuhörer für den Podcast, waren tolle Zahlen. Die Rockstar-Folge kam super an, vielen Dank dafür. Diese Folge hat uns auch besonders viel Spaß gemacht. Ich finde die auch einfach, ich bin mal arrogant genug zu sagen, ich finde diese Folge auch echt gut, ja. Aber anscheinend hat sie auch euch gefallen und die kam echt gut an. Vielen Dank. Ansonsten wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend oder einen guten Morgen oder schönen Mittag oder wann immer ihr das hört und gebe ad an den Tobi, der euch mit einem kleinen Trivia aus dieser Folge hinaus begleitet.
Ja, ich begleite euch hinaus. Also auf jeden Fall erstmal, wie gesagt, auch von mir einen großen Dank an den ganzen Support und auch der, wie gesagt, wie Frankie schon gesagt hat, dieser Neustart von diesem Podcast, also Staffel 2, kommt gut an und Frankie macht da wirklich eine ganz, ganz tolle Arbeit auch bei Instagram. Er ist halt wirklich bei weitem aktiver als ich. Ich bin halt irgendwie zu blöd dafür. Sendet da ganz viel Liebe hin. Ne? Und jetzt kommt auf jeden Fall das Trivia. Ganz kurz und knapp, aber ich glaube für viele Leute interessant. Und zwar, jeder Besitzer des Sega Dreamcast hätte sich Shenmue zweimal kaufen müssen, damit die Kosten des Titels wieder reingeholt werden. Denn die vielfach erwähnten 70 Millionen Dollar Entwicklungskosten von Shenmue für den Sega Dreamcast waren zwar übertrieben, das Spiel kostete trotzdem 47 Millionen Dollar in der Entwicklung. Finde ich interessant, ja, merkt euch das, schreibt euch das raus, da könnt ihr bei jedem Date mit Punkten, ne? Coole Fakten zum Thema Videospiele. Darauf stehen die Girls. Und das war's von mir. Ich wünsche euch einen wirklich schönen Abend, schönen guten Morgen, was auch immer, wann ihr auch immer den Podcast hört. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, sendet uns Feedback bei Instagram. Und das war's. Ciao, ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.